Seit Jahrzehnten sagt man, oder zumindest habe ich das immer schon gehört, dass die Jugend sich ja für Politik gar nicht interessiert. Und ich muss sagen, als ich mich noch zur Jugendlichen gezählt habe, hat das wahrscheinlich für mich zumindest zugetroffen. Ich war Party machen und irgendwelche Flatrate-Partys, das war noch zu meiner Zeit. Beziehungen, natürlich meine Ausbildung war mir noch wichtig, aber Politik war nicht so mein Thema. Ich habe aber jetzt heute einen Gegenbeweis bei mir. Harald Zierfuß hat sich nämlich schon in seiner Jugend sehr politisch engagiert, was sich auch ausgezahlt hat, weil er einfach sehr früh auch eine politische Karriere starten konnte. Und dieses Jahr im Mai zum Clubobmann der Wiener ÖVP wurde. Gratuliere, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Harald.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Es ist super früh. Wir haben sie jetzt eh gerade kurz angesprochen. Es ist, du bist um 8 Uhr in der Früh 3 Stockwerke gerade zu Fuß hochgekommen. Ich habe ein bisschen früher schon her müssen vorbereiten, aber du hast sehr, sehr viele Termine. Bist du eigentlich Frühaufsteher oder ist das jetzt gerade für dich auch ein bisschen Neuland wie für mich?
Ich bin zwangsläufig zum Frühaufsteher geworden. Mein Tag beginnt früh, er hört spät auf. Also für mich ist, wenn ich daheim bin, entweder noch schnell die Wäsche aufdrehen, dass ich sie in der Früh aufhänge, aber sonst mache ich nicht viel daheim. Also insofern, Termindichte ist hoch.
Ja. Weil meine Hoffnung war ja, dadurch, dass, wenn politische Themen sind manchmal ein bisschen schwierig und das ist also klar und gehört bei dir dazu, aber meine Hoffnung war dann immer gedacht, hey, wir treffen uns so früh, die Stadt und alles ist noch friedlich, habe ich mir beim Herfahren auch gedacht, vielleicht wird das auch ein bisschen ein positiveres Gespräch als die letzten, weil wir haben ja doch einiges zum Ansprechen. Aber wir fangen mal bei dir an. Du bist im Jahr 2000 geboren. Ich habe eben schon erwähnt, dass du 25 Jahre jung bist. Du warst im 3. in der Schule, das ist in der Nähe, wo ich auch aufgewachsen bin, also das Kundmann-Gasse-Gymnasium kenne ich sogar. Du bist in der Jugend schon zur JVB beigetreten, mit 21 Landeshauptmann geworden, der JVP, und hast dich dann relativ weiter hochgearbeitet. Ich glaube, du warst auch relativ beliebt, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man ja genug Stimmen bekommen, um sich immer weiter hochzuarbeiten, richtig? Bis man dann zum Clubobmann der Wiener ÖVP wird.
Ja, Beliebtheit ist wahrscheinlich im Auge des Betrachters, aber ich habe versucht, immer mein Bestes zu geben und zu schauen, dass wir die Themen vorantreiben. Begonnen hat es bei mir in der Schülervertretung bis zu einem gewissen Grad als Unterstufensprecher. Ich wollte, dass der Schulskikurs bleibt. Als Schulsprecher wollte ich ein Sofa für die Pausenhalle haben. Und so haben sich die Themen dann halt verändert hin zum Landesschulsprecher, Bundesschulsprecher, wo es natürlich um politischere Themen gegangen ist. Und dann halt auch im parteipolitischen Umfeld, wo einfach die Themen andere sind. Aber ich glaube, das, was immer gleich bleibt, ist, du siehst ein Problem und versuchst es zu lösen. Egal wie klein das scheinen mag. Ich war letztens bei mir in der Schule am Tag der offenen Tür und habe gesehen, die Sofas stehen immer noch da und die Schüler essen dort ihre Jause. Also wer weiß, ob das nicht einer der Dinge ist, die einen bleibenden Impact haben, dass wir uns damals in der Schülervertretung eingesetzt haben für diese Sofas.
Richtig cool. Ich suche eigentlich auch immer Gemeinsamkeiten, aber daran habe ich gar nicht gedacht. Ich war auch in der Schülervertretung bei mir in der Schule.
Ah, wir in haben welche Schule?
In der Gottschalkgasse, im GRG 11. Deswegen sage ich ja, der 3. ist relativ nah. Und meine Freunde waren auch aus dem Umkreis. Deswegen kenne ich mich da in der Gegend zumindest ein bisschen aus. Und ich kann mich erinnern, 2 Projekte, die wir gemacht haben. Das eine war Nachhilfe an der Schule einzubringen, also auch gegen Geld, aber Schüler helfen Schüler und relativ günstig halt für andere auch. Und das Projekt hat es Jahre später noch gegeben. Jetzt muss ich sagen, die letzten Jahre war ich nicht mehr dort, aber müsste ich mal wieder überprüfen. Und das andere war, ums Eck bei uns gab es den Attila, der hat den Kebabladen gehabt und der wurde dann geschlossen, weil sie ein Bildungszentrum hingebaut haben und wir haben uns dann eingesetzt und eine Unterschriftenliste gemacht, dass Attila bleiben soll. Wir haben ihn aber nicht gefragt, ob er bleiben will, weil ich glaube, er hat eine gute Auszahlung bekommen und war eh froh, kurz vor der Pension und war eh happy. Er ist auf jeden Fall nicht geblieben und ich glaube, er wollte auch gar nicht mehr bleiben. Aber das sind so die Themen, die mir eingefallen sind.
Aber vielleicht auch ein spannender Punkt, weil du vorher gesagt hast, du warst nicht politisch in deiner Jugend. Ich glaube, es ist immer die Frage, was definiert man als politisch sein? Weil du hast Themen gehabt, für die dich eingesetzt hast, egal ob es die Nachhilfe ist, also Schülern, Mitschülern helfen oder ob es ist, dass man will, dass es halt dort noch was zu essen gibt im Umfeld von der Schule. Also du warst politisch. Es ist, glaube ich, immer halt die Frage, was ist diese Hemmschwelle zur Politik? Was ist Politik für Menschen? Ist das irgendwie das, was die dort im Parlament machen? Oder ist es, und so sehe ich ja auch, und ist es ja auch in Wahrheit, das, was mein Leben tagtäglich beeinflusst, im Kleinen wie im Großen, ist es der Arbeitsweg, der schnell geht oder lang dauert, ich ewig im Stau stehe oder keine Öffis kommen. Also es ist ja total greifbar, was die Auswirkungen von Politik sind, egal ob in der Schülervertretung oder dann im Parlament.
Hast du das Gefühl, dass die Politik so kommuniziert, dass es für junge Menschen greifbar ist, was die da so vor sich hingeben?
Ich glaube, es ist schwierig. Also das ist eh auch ein Part in meinem Beruf. Wie kann man Dinge so formulieren, dass es nachher Menschen verstehen? Weiß nicht, wenn wir jetzt kampanisieren gegen die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags, dann denkst du dir oder alle Zuhörer, naja, was ist ein Wohnbauförderungsbeitrag? Klingt irgendwie positiv. Am Ende des Tages heißt heißt es, dass SPÖ und NEOS beschlossen haben, dass jedem Menschen, der in Wien arbeiten geht, mehr vom Gehalt abgezogen wird. Also du hast nächstes Jahr ab 1. Jänner, also in Wien arbeitender Mensch, weniger Gehalt.
Ja.
So, jetzt versteckt man sich halt hinter einem Begriff, den keiner versteht. Wohnbauförderungsbeitrag, wird mehr Wohnung gebaut, irgendwie positiv. Und die Realität ist halt dann spürbar. Und das ist, glaube ich, auch Aufgabe der Politik, Dinge besser zu kommunizieren, in dem Fall als Oppositioneller hervorzuarbeiten, was Schlechtes passiert, aber natürlich auch im positiven Sinn, was man für Menschen erreicht. Abschaffung der kalten Progression. Puh, was ist denn das eigentlich? Und in Wahrheit heißt das, dass dir mehr übrig bleibt von deinem Gehalt. Also das ist von den Begrifflichkeiten her, muss man da wirklich aufpassen.
Aber das Thema, das ich sehe, ist auch, ich meine, du hast recht, du sprichst auch aus der Opposition heraus, weil du von Wien sprichst vor allem und nicht von der Bundesregierung. Ne? Man muss da immer ein bisschen das unterscheiden. Was für mich das Thema ist, wenn ich recherchiere und mir die Sachen anschaue, dann ist ja nicht das Wohnbauförderungsgesetz oder kalte Progression, womit man sich auseinandersetzen müsste, sondern tatsächlich mit, was bedeutet das für mich und was ist das Gleiche und welche Probleme ich habe. Was ich aber mitbekomme von Politik ist, meistens aber, was die anderen falsch machen. Also es geht gar nicht darum, ob die Wohnbauförderungsbeitragsgrundlage jetzt für mich gescheit ist oder nicht gescheit ist, was das für mich heißt, was weggeht, was könnte es für andere bedeuten, wenn wir von einer Umverteilung sprechen. Ist es aber zu viel, was mal weggenommen wird oder nicht oder wie auch immer. Sondern es geht immer darum, die haben das falsch gemacht, die haben das falsch gemacht und der macht das falsch und der macht das falsch. Und ich habe das Gefühl, als Politiker, wenn ich jetzt interessiert wäre, ich bin mittlerweile, glaube ich, politisch engagiert im Sinne vom Podcast und was ich in meinem Umfeld alle nerve, die nicht mehr drüber reden wollen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt in die Politik gehen würde, wäre meine größte Sorge, dass ich relativ bald draußen bin, weil ich mich trauen würde, das sage ich jetzt plump aus meinem Podcast-Studio, Fehler zu machen und Dinge auszuprobieren, während ich aber das Gefühl habe, wenn ich nachschaue, geht es darum, dass Politiker die ganze Zeit oder Politiker und Politikerinnen die ganze Zeit eigentlich nur die Fläche suchen, wo jemand anderer was falsch gemacht hat, um darauf rumzureiten. Das wollte ich jetzt, ich wollte damit nicht ins Gespräch starten.
Nein, aber es
hat sich jetzt in die Richtung entwickelt, wo ich mir denke, das erinnert mich ein bisschen an Bushido und Flair früher, das mit den Twitter-Beefs, wobei mich das vielleicht als Teenager noch interessiert hat oder auch jetzt, wenn ich das nebenbei, weil das mit der Lebensrealität nichts zu tun hat, aber wenn ich das bei Politiker und in der Politik mitbekomme, dann drehe ich eigentlich ab, weil das macht mir dann mehr Sorgen. Wenn man denkt, hey, bevor die jetzt fertig sind, miteinander zu streiten, denke ich mal lieber, schaue ich, was ich in meinem Umfeld jetzt machen kann, um unsere Lebensrealität zu verbessern, weil die sind ja irgendwie nur dabei, sich zu zerfetzen gegenseitig. So ein bisschen das Gefühl ist plump. Ich wollte jetzt nicht direkt mit dem Thema starten. Ne?
Na, aber Themen ergeben sich ja und ich finde es auch gut, wenn man gleich mit den heißen Eisen hineinstartet sozusagen. Ich glaube, die Frage ist immer, was ist die allgemeine Wahrnehmung, die Menschen haben von Politik? Es ist eine große Unzufriedenheit da, in vielen Bereichen klarerweise auch begründet, in vielen Bereichen auch eine gespürte Realität, aber das vermengt sich halt, weiß nicht, Stichwort Teuerung, was machen die eigentlich für mich und. Es sind viele Sachen dabei, wo du als Politik echt bedingt nur einen Einfluss drauf hast, aber das Gefühl ist halt da, irgendwie wird es für mich schlechter. Und das schaukelt sich dann halt hinauf. Wenn man sich jetzt anschaut, die Debatten der letzten Tage, auch Wirtschaftskammer, Nullohnrunde, welche Politiker braucht es und, habe ich eher das Gefühl in der Politik, dass es darum geht, dass man Politik im Allgemeinen nicht haben möchte. Und dann ist immer die Frage, braucht es das überhaupt? Die Realität ist, aus meiner Sicht, Aufgabe eines Politikers ist, bis zu einem gewissen Grad Mittler zwischen Verwaltung und den Menschen zu sein. Also wenn du ein Problem hast, gehst du ja nicht zur Magistratsabteilung Y und sagst, hey, wie funktioniert denn das? Sondern wenn du Kontakt zu einem Politiker hast, dann sagst du, egal auf welcher Ebene der ist, wie kann man das denn lösen? Wie kann man das besser machen? Und dafür ist Politik da, also dieses direkte Gespräch mit Menschen. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Diskurs. Wir sehen Dinge diametral anders. Und ich glaube, das gehört einer Demokratie auch dazu, dass, weiß nicht, die Grünen und wir nicht die gleiche Meinung haben, die FPÖ und wir nicht die gleiche Meinung haben und so. Die Frage ist immer, wie untergriffig, wie persönlich wird das? Das ist sicher eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man die Fehler sucht. Das ist auch die Schnelllebigkeit unserer Debatte, Social Media und Ähnliches.
Ja.
Es ist halt, also, weiß nicht, machen wir es vielleicht im medialen Vergleich. Meine Mutter ist Lehrerin. Und damals, wie ich schon Bundesschulsprecher war, es ist ja immer, wenn du was Negatives über Lehrer gesagt hättest damals, dann hättest du schneller mal eine große Geschichte gehabt. Und dann ist die Verlockung natürlich groß, dass einige sagen, naja, Lehrer, die haben so viel Urlaub oder was weiß ich was alles und da müssten wir irgendwie hingehen. Weil jeder in Wahrheit eine negative Erfahrung mit einem Lehrer gemacht hat im Laufe seiner Schulzeit. Die hunderten positive Erfahrungen, wie sehr einen Lehrer positiv geprägt haben, die vergisst man dann schneller mal in der Aufgeheiztheit dieser Stimmung. Und dann ist halt immer die Frage, welche Entscheidung treffe ich? Für mich war vollkommen klar, Lehrer ist einer der wesentlichsten Berufe, weil in Wahrheit, wenn du die Zukunft von jungen Menschen gestalten willst, dann ist es auf der einen Seite das Elternhaus, okay, aber das hat man halt. Also da kann der Staat jetzt nicht unbedingt viel Einfluss drauf nehmen und dann ist es halt Kindergarten, Schule, Ausbildung und ähnliches. Mhm. Also insofern, es gibt immer Berufsgruppen, die sind besonders in Gefahr, sage ich mal, dass die Öffentlichkeit sagt, ja. Lehrer, Polizisten gibt es oft einmal dieses Thema, dass man irgendwie eine negative Erfahrung gemacht hat. Dabei riskieren die ja ihr Leben tagtäglich, wenn die auf der Straße unterwegs sind.
Ja.
Klingt jetzt sehr theoretisch in Österreich, aber ja, also let's face it, da kann echt was passieren. Oder halt auch Politik. Ich meine, wir...
Ich habe mal selber auch, also ich möchte mit über Kriminalität möchte ich eine Reihe nächstes Jahr machen und möchte auch da ein bisschen vorsprechen. Ich habe sehr, sehr schlimme Erfahrungen mit der Polizei schon gemacht, auch unbegründet, wo ich nicht schuld war, aber das war 1, 2, 3 Fälle und ich habe aber sehr, sehr viele, sehr, sehr positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Und was ich mir halt, ich bin auch in einer privilegierten Situation. Ich bin, glaube ich, mit beiden Beinen im Leben. Ich weiß, wie ich mir helfen kann. Ich weiß, wie ich mit zu reden habe mit jemandem und wie ich mich um Dinge kümmern kann. Das können andere nicht. Aber ich weiß, dass ich in der Situation, vielleicht ist es besser als andere, aber ich habe einfach sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht und denke mir, dass es auch wichtig ist, die herauszustreichen. Aber ich möchte unbedingt Polizisten. Ich habe schon mal eine Polizistin bei mir auch im Podcast gehabt und wir haben über das gesprochen, auch als Frau. In der Polizei und das war auch eine richtig coole Folge. Also ist halt eine sehr sympathische Person einfach und da gibt es halt sehr viele. Wurscht, ich möchte auch nicht so sehr abschweifen. Wenn man von Lehrern und Lehrerinnen spricht, ich habe eine Bildungsreihe gemacht vor 1, 2 Monaten. Und eben, du hast eh schon die mit dem Felix, die Folge hast du dir auch gehört, ne? Und die Dolores von den Neos war auch bei mir. Und ich habe aber auch meinen ehemaligen Klassenvorstand, der jetzt Schuldirektor ist, in der Wasergasse da gehabt. Ich habe eine Lehrerin gehabt aus dem Gymnasium, einen Lehrer auch aus einer Mittelschule, eine Freizeitlehrer, Freizeitpädagogen. Und da war schon Thema auch, wann wird denn was Positives über Lehrer und Lehrerinnen berichtet? Mhm. Eigentlich nie. Es ist immer eher etwas Negatives oder bei der Politik auch sehr plakative Maßnahmen, die mit den Realitäten der Schulen nichts zu tun haben. Wenn es auf Bildung eingeht, möchte ich mit dir auch eigentlich besprechen. Aber prinzipiell passt das wieder für mich zu dem Punkt, bei dem ich eingangs jetzt war. Ich habe das Gefühl, dass die Politik, eben du hast recht, kurzlebige Zeit, alles ist sehr Social Media beladen, also selbst die Medien und die Nachrichtenmagazine, die wir haben, die von mir aus, also es gibt sicher welche, die auch sehr, sehr guten Journalismus betreiben, aber die müssen sich auch anpassen in der Social Media Welt, so wie wir beide das auch müssen. Du als Politiker musst es, glaube ich, ganz besonders viel nutzen. Ich muss es für den Podcast auch nutzen, obwohl ich jetzt kein Fan davon bin, ist auch kein Geheimnis, aber das sind halt Themen. Dadurch passiert aber, dass sehr, sehr viele Presseaussendungen, die ich aus der Politik lese und sehr, sehr viele Short Reels und Videos, die man auf Social Media halt sieht, sehr plakativ, sehr emotional beladen sind. Mhm. Für mich aber da das Konstruktive fehlt. Und ich frage mich manchmal, jetzt bei meiner Recherche habe ich mir gedacht, das sind immer sehr plumpe Gedanken, die ich habe, weil aus meiner Position kann man ja auch alles in Frage stellen. Ob man nicht bei Presseaussendungen aus der Politik sagen sollte, ihr müsst zumindest genauso viele Vorschläge haben wie Kritikpunkte. Also wenn man 5 Kritikpunkte hat, was gerade aus der Opposition sicher berechtigt ist, weil es auch die Aufgabe, alles zu überprüfen und in Frage zu stellen, was die Regierungsparteien gerade tun, nehme ich an, dass das halt zur Aufgabe gehört, müsste man aber auch genauso viele Vorschläge. Und ihr habt ja Vorschläge, du hast einen 7-Punkte-Plan. Das fand ich cool, weil immer dachte, hey, da ist ein Plan, über den möchte ich heute mit dir auch sprechen. Ja. Das interessiert mich mehr als wie, was haben die und die und die alle falsch gemacht. Und die Lehrer, Lehrerinnen, der Direktor, die haben mir auch gesagt, in der Bildung ist einfach die Kultur auch da, dass man sich eigentlich nicht mehr traut, Fehler zu machen, geschweige denn gemachte Fehler anzusprechen, weil man einfach sehr schnell zerrissen wird, anstatt dass man sagt, hey Leute, sorry, aber Fehler sind menschlich. Also wenn du jetzt irgendwas Falsches sagst oder ich was Falsches sage, dann ist es eigentlich sehr normal. Ja. Und wir müssen nicht versuchen, das zu vertuschen, sondern sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, schauen wir das mal hin, dass ich ihn nicht mehr mache und würden wir darüber reden, oder?
Ja, ich glaube, der Unterschied zwischen Politik und anderen Berufsfeldern ist, es ist halt alles öffentlich. Also wenn mir jetzt ein Fehler passiert, hier ein blöder Sager rausrutscht, dann ist das halt am Ende des Tages, kann das irgendwie ein großes Thema werden. Wenn das ein Unternehmer macht oder ein Angestellter irgendwo, dann ist vielleicht in der Kaffeeküche nachher Thema, Herr, was hat der für ein Blödsinn gesagt, aber das ist halt dann in dem Umfeld. Das ist ein gewisses Berufsrisiko. Also du hast auf der einen Seite positive Erlebnisse sind sehr viel positiver, weil du halt irgendwie auch für Menschen was positiv bewirken kannst. Viele Menschen. Aber das negative Erlebnis ist halt, dass sehr viele Menschen sehr negativ über dich denken können. Das ist halt ein gewisser Zusatzfaktor, der dazu kommt. Weil du vorher angesprochen hast, positive Vorschläge machen. Ja, wir tun das und das ist ja auch im Wesentlichen das, was ich versuche voranzutreiben. Also wenn wir jetzt nachher über Deutschförderung reden, das große Themenfeld, das wir haben, ist, dass einfach extrem viele Kinder in Wien nicht gescheit Deutsch können, vorm Schuleintritt, zu Beginn der Schulzeit nicht und damit einfach einen enormen Rückstand haben, den viele so gar nicht mehr aufholen können, weil du halt im Unterricht nicht folgen kannst und so weiter und dann, eh klar, lernst du halt weniger. Mhm. Und das macht echt für tausende Kinder in Wien das Leben viel schwerer und auch die Zukunftschancen sind dann dementsprechend geringer. So, jetzt ist das was wir eh alle ein bisschen wissen. Also aus dem Umfeld merkt man das. Man merkt, wenn man auf der Straße unterwegs ist, dass bei vielen Kindern das Deutsch nicht ganz so flüssig ist, wie es sein sollte. Mhm. Wenn man Lehrerkollegen hat oder Freunde oder wie auch immer, dann kriegt man das nochmal geschildert. Und wenn wir jetzt als Opposition also im Punkteplan machen, dann interessiert der im Wesentlichen mal niemanden. Mhm. Weil als Oppositioneller ist irgendwie klar, umsetzen kann das eh nicht. Und du musst halt dann schauen, wie kannst du, und es ist wirklich notwendig, dass wir da was tun für die Zukunft unserer Stadt und für die Zukunft dieser tausenden Kinder von jedem Jahrgang. Wie kannst du schaffen, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst für das Thema, damit du dann nachher auch diese Punkte vorantreiben kannst? Und wenn ich jetzt sage, wir brauchen mehr Sprachförderkräfte, weil wir für 20.000 Kinder mit Deutschproblemen 300 Vollzeitkräfte Sprachförderung haben, dann ist das greifbar, weil ich es in Zahlen fasse. Also jetzt schildere ich natürlich das Problem. Also die bekommen es nicht hin. Aber am Ende des Tages geht es immer darum zu sagen, hey, wir brauchen da mehr, den Druck zu erhöhen. Aber du musst halt immer das Ganze in eine Geschichte packen, die Menschen interessiert. Also Negativzahlen im Wesentlichen hervorkehren. Weil wenn ich nur sage, hey, wir brauchen mehr Sprachförderkräfte, dann sagst du mir jetzt, naja, aber das sagt ja eh jeder Harald. Mhm. Und Medien sagen dir, ist irgendwie schwierig. Also du musst halt irgendwie eine neue Geschichte erzählen, damit du nachher durchkommst. Aber es ist immer eine Entscheidung, was forcierst du damit? Ich habe schon den Eindruck bei manchen Politikern, dass sie halt Dinge einfach nur sagen, um ein Problem groß zu machen. Dafür wählt uns keiner. Also ich sehe meine Aufgabe jetzt in der Funktion, in der ich bin, darin, das Leben von Menschen besser zu machen und dafür zu kämpfen. In der Opposition ist es halt, Probleme aufzeigen mit Lösungsvorschlägen und zu schauen, dass man das vorantreibt.
Das ist auf jeden Fall das, wo ich auch deine Aufgabe sehen würde oder die Politiker dich da haben, wo ich mir wünsche, dass Politiker gerade junge, motivierte Menschen, dass man eher das Wohl der Gesellschaft im Blick hat. Und ich verstehe auch den Punkt, den du nennst. Ich glaube halt, dass mittlerweile Politik eine harte Battle-Arena geworden ist und das schlimmer geworden ist als vor Jahrzehnten. Das ist auch generell in der Gesellschaft zu beobachten. Wir sind ein bisschen alle, finde ich, zugespitzter in allen Themen. Und so ist es auch in der Politik. Deswegen frage ich mich ja, ob man da diese Arena ein bisschen entschärfen müsste, ob man sagen müsste, hey, jede Presseaussendung muss so gestaltet sein, damit du nicht mehr konkurrierst, weil ich verstehe das auch bei meinem Podcast, ich weiß ganz genau, dass wenn ich gewisse Titel nehme für die Folge, dann wird die Folge besser funktionieren, wenn ich etwas Bestimmtes reinschreibe und auf der anderen Seite möchte ich aber jetzt nicht irgendwie sehr populistisch irgendwas hernehmen, was die andere Person vielleicht gar nicht so gemeint hat. Da ist für mich auch immer ein schmaler Grat, aber ich mache jetzt einen Podcast. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich da. Aber ich überlege da sehr gut. Ich überlege, auf der einen Seite will ich jetzt nicht zu objektiv versuchen zu sein und dann hört es keiner, bringt auch nichts. Also deine Presseaussendung, wenn sie niemand liest und wenn kein Medium das teilt, bringt ja genauso wenig, das verstehe ich. Und dein Social Media Beitrag, wenn sich den niemand anschauen wird, bringt auch nichts. Das heißt, du musst im Endeffekt bei dieser Arena ja mitmachen und mit den Algorithmen und mit den Mechanismen arbeiten, die halt zur Verfügung gestellt werden. Und ich frage mich halt ob man diese Algorithmen und diese Mechanismen näher anschauen müsste, damit wir wieder zu einem konstruktiveren Gespräch kommen, damit du auch gehört wirst und wir das der Gesellschaft erklären können, worüber du sprichst oder auch mir erklären können, worüber du sprichst. Ich habe jetzt die Situation, dass ich dich hier fragen kann, aber das kann ein anderer nicht. Bevor wir zu sehr in so ein destruktives, lautes, emotionales Hin und Her kommen, das glaube ich dazu führt, dass die Menschen immer weniger in die Politik und Demokratie Vertrauen schöpfen. Und das ist, was mir halt schon Angst macht und Sorgen macht für unsere Zukunft, für die Generation nach mir, es bist jetzt auch du, aber dich sehe ich trotzdem als jemand, der das halt treibend ist, aber für die Leute, die halt hackeln gehen, dann die Zeitung aufschlagen und Social Media aufschlagen und dann nur sehen, wie alle irgendwie bashen.
Fair. Ich glaube, das Thema ist halt, weil wir vorher geredet haben, ob junge Menschen Politik überhaupt mitbekommen. Du musst halt in der Lebensrealität abholen. Also du musst plakativ auch starten in Videos, damit Menschen das verstehen, was du machst. Also wir können in den hochtrabendsten Begrifflichkeiten reden und total höflich zueinander sein und es interessiert nachher keinen und dann spürt niemand Politik. Ist auch nicht unbedingt das Ziel.
Stimmt.
Ich glaube, die Frage ist halt, wie schaffe ich es, dass es nicht in einer Destruktivität und in einem Gegeneinander ausartet? Also vielleicht was schon Spannendes, weil die Menschen sehen ja immer Politik als das, was wir im Parlament oder im Landtag machen. Also die Diskussion, wo jemand am Rednerpult steht und die anderen bundern aus oder klatschen oder wie auch immer. Also diese Arena, von der du gesprochen hast.
Ja.
In Wahrheit ist es ja ein Mini-Ausschnitt von unserem Monat. Also wenn du dir überlegst, was macht ein Abgeordneter, dann, gut, ich kann es vom Landtag sprechen, was ein bisschen anders ist im Parlament, aber du hast zu Beginn des Monats bekommst du die Akten, was macht die Regierung, hast irgendwie 5 Tage lang Zeit, die durchzulesen, das kann
jeden Monat, lang, echt? Das ist super interessant, ich habe nämlich gar keine Ahnung.
Also halt außer im Sommer. Aber,
also du kriegst im Monat eine Akte, was die regierenden Parteien gerade sich vorgenommen haben, oder was steht da alles so drin?
Also du hast in Wahrheit Fachausschüsse, weiß nicht, ich bin im Ausschuss für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz und Märkte sind jetzt dabei seit der Wahl.
Cool.
Da bekommst du dann, jedes Monat gibt es einen Ausschuss und du bekommst halt 5 Werktage davor, ist glaube ich die Frist, alle Akten dazu. Also wenn jetzt, ich weiß nicht, war ganz spannend, letzte Periode, du kriegst dann irgendwie, das Gänseäufel bekommt ein neues Wellenbecken oder das Schwimmbad in Simmering bekommt eine neue Umkleidekabine. Ja, war vor 3 Jahren oder so, weiß ich nicht. Also es ist, oder vor 4. Also halt können teilweise, wir sind ja auch Gemeinde, kleine Themen sein, können große sein, neue Gesetzesänderung fürs Kindergartengesetz in Wien oder so.
Mhm.
Und dann kriegst du halt diese Akten, musst sie lesen, das können, manchmal sind es wenige, manchmal sind es viele, manchmal sind sie 3 Seiten lang, manchmal 150. Und die arbeitest du dann durch als Abgeordneter. Schaust du das an, welche Nachfragen hast du, findest du das gut, findest du das schlecht? Das geht in den Gemeinderatsausschuss, der ist nicht öffentlich, da wird auch anders diskutiert. Also wenn ich da eine Nachfrage stelle, hey, warum kostet es jetzt 30.000 Euro? Das verstehe ich nicht unbedingt. Dann kriegst du halt immer noch Antworten. Egal. Die sagen da auch, dass das alles super ist, aber
es ist konstruktiver in dem Fall dann.
Sicher,
weil
ja.
Weil halt ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.
Dann wandert das Ganze, also da ist es unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dann geht es in den Stadtsenat weiter, dann ist die Stadtregierung und dann kommt es erst in die wirkliche Plenarsitzung, also in den Gemeinderat, in den Landtag. Das, was man öffentlich dann sieht, als das macht die Politik.
Mhm.
Das ist in Wahrheit ein Tag vom Monat. Du hast viel Akten lesen, du hast viel mit Stakeholdergruppen, mit Menschen drüber reden, was hat das für Auswirkungen für euch.
Wie sprichst du mit den Menschen? Bekommt man dann das Feedback von den Leuten?
Ja, es hängt davon ab, was das Thema ist. Also weiß nicht, wenn es jetzt Kindergarten zum Beispiel ist, ich bin ja Bildungssprecher, dann gibt es Kindergartenbetreiber, mit denen wir sprechen, hey, welche Auswirkungen hat das für dich? Dann gibt es Leute im Umfeld, die irgendwie Elementarpädagogen sind, wo du irgendwie dich austauscht, hey, was sind da die Probleme? Je nachdem, was halt das Feld ist.
Mhm.
Gibt durchaus auch Sachen, die dann, weiß nicht, es gibt Begutachtungsfristen für Gesetze vorher, da melden sich schon Leute und schreiben Mails und sagen, hey, passt da auf, das und das stört mich. Und dann schaust du halt als Oppositioneller, wie kannst du das bestmöglich noch so beeinflussen, dass da Dinge passieren. Im Kleinen gelingt einem das, also dort, wo ja vielleicht auch kein Gesichtsverlust für die Stadtregierung in dem Fall da ist, wenn sie sagen, okay, Ferda hat einen Punkt. Manchmal merkst du dann halt Sachen an, die dann später berücksichtigt werden ein bisschen. Also das sind diese Dinge, die immer im Hintergrund passieren und da bist du viel unterwegs. Also eh klar, wenn ich über Kindergärten reden will, dann muss ich halt auch Leute treffen, muss ich mit denen Gespräche führen.
Mhm.
Gehe ich auch in Debatten, jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern halt auch mit mehr Leuten, ganz unterschiedliche Themen. All das sind Ausschnitte, die man nicht sieht. Und dann sieht man halt diesen einen Tag, wo alle streiten irgendwie gefühlt und da ändert ja niemand seine Meinung, was aber vollkommen klar ist, weil da stimmt ja jede Partei zum dritten Mal ab bei uns. Das heißt, wenn ich jetzt, gegen das Wellenbecken gewesen, so sinngemäß, Anfang des Monats, dann bin ich natürlich Mitte des Monats, dann Ende des Monats auch, da ändert niemand meine Meinung mehr.
Mhm.
Wenn ich sage, das ist irgendwie zu teuer und der Falsche kriegt den Auftrag, wie auch immer. Und dann diskutierst du halt nur darüber. Die einen sagen, das ist super, die anderen sagen, das ist blöd. Oder die würden das anders machen oder wie auch immer. Das liegt halt in so der Sache.
Mhm.
Ist aber halt, wenn dieser Eindruck entsteht, wir machen nur das, ist halt einfach falsch. Ich fand ganz lustig, der August Wöginger, unser Clubobmann im Parlament, hat ein Reel gehabt, so Follow Me Around, Plenartag. Und dann siehst du halt, dass der um 6.30 Uhr oder so im Büro war. Also jeder fragt, schon früh, also er ist ja Oberösterreicher.
Mhm.
Und dann geht es in die Clubsitzung hinein, also bereitet er sich halt vor, geht in die Clubsitzung, muss seinen Abgeordneten sagen, was heute ansteht. Ist den ganzen Tag Parlamentssitzung, das kann ja ewig dauern, bis um 2, 3 in der Früh, manchmal auch länger, also manchmal auch kürzer zum Glück, aber und dann fahrt er halt heim. Und dann habe ich mir die Kommentare drunter durchgelesen und waren so lange arbeitet sie. Und das ist dann immer
nicht bewusst.
Dann denkst, ja, also Politik ist hart, ist viel Arbeit und dieses, na, die sind ja nur auf irgendwelchen Zeltfesten unterwegs oder wie auch immer. das ist halt auch Arbeit, weil auf der einen Seite wünschen sich die Menschen, dass wir nah da sind, dass wenn es Probleme gibt, man mit uns reden kann, dass man die irgendwie kennt. Und auf der anderen Seite heißt es dann, na, die sind ja nur unterwegs. Also du musst halt normale Büroarbeit machen, Akten lesen, schauen, wie Gesetze Auswirkungen haben und so weiter. Du musst dich mit Leuten treffen, mit denen austauschen. Du musst natürlich auch breiter in der Masse unterwegs sein, damit du irgendwie auch den Kontakt zu Menschen hast mit verschiedensten Problemen. Und hast das Parlamentarische, und hast Social Media, und hast Medienarbeit und so weiter. Also das ist ein sehr abwechslungsreiches Feld und ich möchte nicht jammern drüber.
Ja, aber du meinst, es ist halt spannend. Nur ein Teil davon, der Öffentlichkeit halt bewusst ist oder auch gezeigt werden kann. Jetzt können wir jetzt auch nicht alle, also ich will auch nicht bei jedem Politiker 24 Stunden dabei sein, weil ich habe aus gutem Grund jemanden gewählt und hoffe, dass die Parteien die Leute ihren Job halt machen. Gleichzeitig ist es vielleicht eine falsche Wahrnehmung. Ich glaube auch, also ich habe früher in der Musikbranche mal gearbeitet und da ist den Leuten, glaube ich, nicht bewusst, wie anstrengend einfach jede Arbeit ist. Also ich will gar nicht sagen, dass es anstrengender als die Baustelle oder so, das will ich gar nicht sagen, aber wenn du schlussendlich die ganze Zeit unterwegs bist, dann ist es kein Spaß mehr. Das ist nicht so, wie man es sich mit 17 vielleicht vorgestellt hat, sondern es ist halt wirklich, du bist unterwegs, du musst währenddessen eine E-Mail checken, du musst währenddessen irgendwelche Projekte noch koordinieren und musst aber auch noch unterwegs sein und bist wenig zu Hause und hast wenig Zeit, um dich auch zu regenerieren. Das glaube ich dir komplett, dass das einfach ein sehr mühsamer Job ist. Aber ich bleib dabei, ich glaube, man sollte vielleicht die Rahmenbedingungen ein bisschen für euch anpassen. Also ihr müsstet sie anpassen für euch, damit diese Arena ein bisschen konstruktiver wird. Gleichzeitig natürlich der Fokus darauf, dass die Leute zuhören. Also für mich ist es okay, wenn beim Intro von deinem Reel oder von einem Politiker-Reel mal gleich plakativ irgendwas in Frage stellt, um dann lauter Lösungsvorschläge zu bringen. Für zum Beispiel, und das ist ja heute unser Thema, auch wenn wir uns jetzt schon wieder sehr verquatscht haben, aber das ist okay. Was ist wichtig nächstes Jahr für Österreich? Und bei uns jetzt wird es heute einen Fokus auch geben auf Wien natürlich, weil du da auch sehr engagiert und tätig bist. Da gibt es jetzt einmal die Deutschförderklassen. Da ist ja einiges auch im Gange von der aktuellen Bundesregierung, was ich so mitbekommen habe. Was ich rausgelesen habe aus deinen Presseaussendungen und Artikeln, die ich halt gefunden habe dazu, ist, du sagst, es ist noch zu wenig. Und da gibt es einen, oder ihr sagt, es ist zu wenig. Und es gibt einen 7-Punkte-Plan, der die aktuellen Maßnahmen, wenn ich es richtig verstanden habe, erweitern würde. Also du würdest gar nicht irgendwas davon wegcanceln. Ihr sagt nur, da gehört noch ganz viel dazu. Und es wäre cool, wenn du mal erklärst, so ein bisschen auch vielleicht kompakt und verständlich, was wäre im 7-Punkte-Plan, was uns helfen würde, damit wir Deutsch ausreichend fördern bei jungen Menschen.
Ich starte vielleicht mit der Problemanalyse, um auch zu zeigen, warum ich das fordere. Bei uns beginnen so 22.000 Kinder mit der Schule, sind Vorschüler oder Erstklässler in Wien. Letztes Schuljahr 22.000, davon können 11.000 so schlecht Deutsch, dass sie den Lehrer nicht verstehen. Also die Hälfte der Sechsjährigen versteht den Lehrer nicht.
44%,
ja. Wenn du Vorschüler dazu nimmst. Also die Erstklässler ist ja das, was die Stadtregierung sagen will. Nur Erstklässler, dann bist du bei unter 50%. Wenn du aber Vorschüler dazu nimmst, das sind nochmal 3.000 Kinder, von denen, ich glaube, 80% in der Größenordnung nicht ausreichend Deutsch können, weil also einer der Faktoren ist.
Also wenn es 44 oder 50 ist, ist es gleich schlimm für mich. Ja.
Also von diesen 11.000 Kindern sind 2/3 hier geboren und 80% waren mindestens 2 Jahre im Kindergarten. Das heißt, es sind Kinder, die hier geboren sind, hier aufgewachsen sind, hier im Kindergarten waren und dann in die Schule kommen und trotzdem einfache Begriffe nicht sagen können und dementsprechend halt im Unterricht nicht folgen können. So, jetzt sage ich halt, dass in Wahrheit die Deutschförderklasse dann nett ist, wenn du dann mit 6 Jahren Deutsch lernst. Nur in Wahrheit ist es da aus meiner Sicht zu spät. Wenn ihr mit 6 Jahren herkommt und dann Deutsch lernen muss erstmals, fair enough, ja. Aber wenn ein Kind hier geboren ist, dann muss es unser Ziel sein, dass Kinder zum Schuleintritt Deutsch können.
Ja.
So, und da sind wir drin im 7-Punkte-Plan. Wie kannst du da angreifen? In Wahrheit nur im Kindergarten. Die einzige staatliche Institution, wo jeder durchgeht, wo du auch einen Impact haben kannst mit Deutschfördermaßnahmen. Aus meiner Sicht muss man rechtzeitig wissen, welche Kinder nicht Deutsch können. Das werde ich nicht anhand von Namen machen können, das kann ich nicht anhand vom Aussehen machen, das muss ich halt überprüfen. So, deswegen braucht es aus meiner Sicht Sprachstandsfeststellungen bei 3-jährigen Kindern. Klingt jetzt sehr technisch, gibt Länder, vor allem im Norden von Europa, die das machen, da gibt verschiedene Modelle. Ich finde, es hat seinen Reiz zu sagen, jedes Kind ist beim Kinderarzt oder wenn der Kinderarzt feststellt, alles leiwand, hackel, wenn nicht, dann zusätzliche Überprüfung. Wenn ein Kind nicht Deutsch kann mit 3 Jahren, dann braucht es entsprechend Sprachfördermaßnahmen. Das heißt für mich Kindergarten Start mit 3, auch mit einer gewissen verpflichtenden Zeit drinnen zu sein, weil wenn ich jetzt nur 3 Stunden da bin, weiß nicht, ich bin ein junges Kind, dann bin ich einmal dort, dann brauche ich einmal, um mich zu akklimatisieren, um es jetzt sozusagen, und lerne dann erstmal gar nichts. Also aus meiner Sicht brauche ich dann 6 Stunden am Tag, wo ich halt im Kindergarten auch wirklich was mitnehmen kann.
Ja.
ich brauche kleinere Gruppen. Also wenn du dir jetzt eine Kindergartengruppe in Wien vorstellst, dann hat die über 20 Kinder, die sind sehr altersdurchgemischt. Also da sitzt jetzt nicht jeder so da wie wir beide jetzt oder wie in einer Schulklasse und hört zu. Da sind vier Kinder, die spielen gerade in der Ecke, zwei streiten gerade, die anderen wollen basteln, der nächste will aufs Klo gehen und was weiß ich. Also für die eine Pädagogin und einen Pädagogen, der da steht mit der Assistenzkraft, da zerreißt sich, also da schaust du in Wahrheit eher, dass nichts passiert. Jetzt blöd gesagt, dass alle eine schöne Zeit haben, aber wirklich Sprachförderung im Alltag sehr schwierig in der Gruppengröße. Also müsste die kleiner werden. Zum anderen braucht man auch aus meiner Sicht eine sehr gezielte Sprachförderung durch Sprachförderkräfte. Weil wenn ich so vom Grundgedanken her, in dem Alter brauche ich ja nicht sehr viel Deutschkenntnisse, um auf dem Alterslevel zu sein. Also dass dann Kinder gescheit interagieren können und auf dem so wie ein Schneeball-Effekt sozusagen dann besser drauf aufbauen
können. Kind muss ja nicht so reden wie wir jetzt. Es muss reden wie ein Kind.
Muss ein leichtes Level erreichen, dass ich halt sehr schnell habe.
Ja.
Aber wenn ich das habe, dann habe ich nachher
mehr ein Problem. Stimmt. Ja.
Deswegen brauchst du aus meiner Sicht exzessiv Sprachförderkräfte, die das gescheit machen. Jetzt gerade haben wir 300 Vollzeitkräfte für 20.000 Kinder, wo ich nachweislich Sprachförderbedarf habe.
In Wien?
Aber nur 4- und 5-Jährige in Wien. Da bist du halt beim Verhältnis von 80-1 oder so. Dann haben meine Anfragen aufgedeckt, dass 45% der Kinder, wo ich weiß, dass sie nicht Deutsch können, gar keine Sprachförderkraft bekommen. Also da braucht es halt Sprachförderkräfte, die dann auch diese Kinder nehmen und sagen, hey, jetzt nehme ich mal die Gruppe von den 4 Kindern und rede mal gescheit mit denen. Also schau wirklich, dass es ums Deutschlernen geht. Auf diesem leichten Level, das wir jetzt vorher halt gesagt haben. Dann hast du Begleitmaßnahmen.
Aber wie kriegen wir diese Personen? Wie kriegen wir die da jetzt fehlen? Warum? Es sind ja nur 300. Ich nehme an, es sind nur 300, weil sie halt wenig verdienen, oder? Das war für mich, was mich dagegen, warum ich entschieden habe, nicht in die Pädagogik zu gehen, war einfach, weil ich mir dachte, boah, anders kann ich mehr verdienen, ganz ehrlich. Und die Hocken ist schon, wie du schon gesagt hast, sehr intensiv. Du kennst das ja auch aus dem Privaten jetzt, ein Lehrer, auch wenn du jetzt ein bisschen Ferien hast. Das ist eine sehr intensive, sehr emotionale Herausforderung. Ne?
Also ich glaube prinzipiell, dass die meisten, die im pädagogischen oder im Sozialbereich arbeiten, das nicht primär wegen dem Geld machen, sondern weil sie einen Impact haben wollen für die Gesellschaft oder für Kinder in dem Fall. Ja.
Sagen auch Studien. Also Studien sagen auch, dass Pädagogen, Pädagoginnen oft vor einem Burnout stehen, sehr emotional überlastet sind. Das haben auch die bei mir im Podcast gesagt. Aber trotzdem ihren Job gerne machen und intrinsisch motiviert sind, was wirklich arg ist.
Ich glaube, eine Chance, die wir haben in dem Bereich, ist anders als in vielen anderen, wir haben keinen Fachkräftemangel. Also wenn du dir anschaust von den Absolventen einer BAföG, also der Ausbildungsstätte für Elementarpädagogen, ist ja eine Schule, ihr habt es eh da in der Kenyongasse gleich eine, um die Ecke, geht nur ein Viertel wirklich in den Beruf. Das heißt, von allen, die ich ausgebildet habe, geht ein Viertel in den Beruf. Da wird es unendlich viel Potenzial geben, noch mehr Leute abzuholen, weil die haben die fertige Ausbildung, wollen nur den Beruf nicht machen. Wenn du mit denen redest, dann ist es im Regelfall, die Rahmenbedingungen in den Kindergärten passen nicht. Also das, was ich vorher beschrieben habe, zu große Gruppe. Ich schaue halt, dass ich troubleshoote, aber ich kann mit den Kindern nicht arbeiten. Also da ist nur schauen, dass nichts passiert, das will ich nicht mein Leben lang machen. Und ich glaube, da musst du halt auch die Zielrichtung vorgeben. Ich verkleinere die Gruppen schrittweise. Da gibt es Modelle, dass du einen Stufenplan hast, wo du sagst, jedes Jahr wird die Gruppengröße um 1 gesenkt. Du wirst nicht von heute auf morgen sagen können, ich halte Bier, weil dafür hast du halt dann das Personal nicht akut. Ja, du musst eine nächste Generation von Pädagogen haben, die daran glauben, dass es besser wird, weil sie ihren Beitrag leisten, weil die Politik dort auch hinschaut. So, gut, das ist jetzt, können wir nachher noch länger drüber philosophieren. Also du musst mal schauen, dass die Rahmenbedingungen für Deutschförderung in den Kindergärten passen. Nächstes großes Problem, das wir haben, du hast in Wien 2/3 der Kindergärten privat geführt, 1/3 nur städtisch. Bei diesen privaten Trägern gibt es Großartige, die tolle Arbeit leisten, weiß nicht, Kiwi, Kinderfreunde, Nikolaus-Stiftung und und. Viele kleine auch, die großartige Arbeit leisten. Du hast auch viele schwarze Schafe drinnen. Also wenn man
bei den privaten
Trägern, die Fördergeldmissbrauch betreiben, die keine ausgebildeten Pädagogen haben und, wo die Kontrolle einfach versagt. Mini Bambini war vor ein paar Jahren großes Thema in den Medien, war der 7. Partner der Stadt Wien im Kindergartenbereich. Also nicht irgendwie ein kleiner Fisch, sondern echt einer der großen Player. Dann der Stadtrechnungshof und auch die Opposition aufgedeckt, dass 1/4 des Fördergeldes in bar an Scheinfirmen ausbezahlt worden ist für Kindergartenessen. 60.000 Euro in der Woche in bar für Kindergartenessen. Niemandem aufgefallen.
Also das ist schon mal Geld.
Dass es niemanden auffällt.
Da waren Pädagogen, die keine Ausbildung hatten, also Pädagogen unter Anführungszeichen, die keine Ausbildung hatten. Pädagogen, die nicht Deutsch konnten selber und keine Ausbildung hatten. Kindergartenessen war teilweise verschimmelt und so weiter. Ich habe dann eine Anfrage gestellt nachher, was waren denn die Mängel, die euch aufgefallen sind bei den Kontrollen in diesen Kindergärten? Und ich verarsche dich nicht. Es war aufgestellte Teppichkante mit Stolpergefahr, zerkratzte Sesseloberflächen und Mistkübel versperren die Fluchtwege. Nicht aufgefallen ist, dass die Millionenbeträge veruntreut haben und in Wahrheit außer Landes geschafft haben in bar. Nicht aufgefallen ist, dass die dort Personal hatten, das nicht Deutsch konnte und keine Ausbildung hatte. Nicht aufgefallen ist, das verschimmelte Essen, aber irgendwie aufgefallen ist die zerkratzte Sesseloberfläche. Mhm. Also du hast halt ein Thema, das, und das sind nicht die Masse, aber es gibt
das
viele
sind Vereinzelte, die dann aber auch das Image der anderen in den Schatten stellen, oder?
Image auf der einen Sache, aber auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite musst du überlegen, das sind ja tausende Kinder, die bei Mini Bambini im Kindergarten waren, die nachher, und jetzt habe ich für den Kindergartenträger spezifisch keine Zahlen, aber da werden sehr viele nachher sehr schlecht Deutsch können und weniger Chancen haben. Und da hat die Stadt halt einfach weggeschaut. Gibt viele Gründe dafür, wie das gewachsen ist, das System oder so, aber da musst du halt auch bei den Kontrollen ansetzen. Aus meiner Sicht, also Kontrollen verschärfen. Auf der anderen Seite brauchst du halt dann auch Konsequenzen für die, die es nicht gescheit machen. Ehrlich gesagt, wenn ich sowas feststelle, und das kannst du ja, du kannst, sagen wir, beim Schuleintritt stellst du fest, Kinder können nicht Deutsch, dann weißt du von diesem Kind, wo waren die vorher im Kindergarten. So, jetzt wird es Einzelfälle geben, die begründet sind. Der ist nie gekommen oder waren so viele Kinder, die nicht Deutsch können, deswegen hat es halt nicht funktioniert. Aber dann wirst du halt auch drauf kommen, aus einem Kindergarten, da kommen nur Kinder raus, wo keiner Deutsch kann nachher. Irgendwie schaust du dir die Förderung an, die haben ein Viertel des Geldes im Bar außer Landes geführt. Dann werde ich halt denen die Förderung streichen und denen zusperren. Und da gibt es leider genug Fälle davon, wo Fördermissbrauch betrieben wird und uns. Also
glaube ich nicht. Also ich glaube, dass man da sicher drauf schauen müsste. Das passt auch für mich zusammen. Auch Gemeinsamkeiten gerne auch zwischen Politikern, aber zu dem, was der Felix, glaube ich, mir gesagt hat von den Grünen, dass man eventuell mehr auch in die Analyse gehen sollte von wie funktioniert Bildung in gewissen Einrichtungen, weil man in die Analyse gehen würde, nicht nur bei der Sprache, sondern bei allen möglichen Fähigkeiten auch, würde man wahrscheinlich merken, hey, da gibt es gewisse Menschen, junge Kinder, die gerade in die Schule kommen und einfach gewisse Basisfaktoren, Basics nicht beherrschen, die vielleicht die Sprache sind, aber auch andere Sachen, die du eigentlich können solltest, wenn du jetzt 6, 7 Jahre alt bist in dem Alter. Und dann würde man vielleicht auch da merken, hey, da passt irgendwo vorher schon einmal die Grundvoraussetzung nicht und die könnte sein. Und das kombiniert mit, wir haben mehr Förderkräfte, wir haben mehr Pädagogen, Pädagoginnen und eventuell kriegen die auch mehr bezahlt und haben einen attraktiveren Job, würde ich, glaube ich, begrüßen. Ja. Würde sicher an der richtigen Stelle investiert sein. Ich weiß nicht, wo die Kohle herkommen soll, aber sie wäre auf jeden Fall gut investiert.
Ist auch spannend. Aber vielleicht, also kurz zusammengefasst, weil es war sehr viel und ich glaube, da kann man da nicht so ganz folgen, aber ich glaube, du musst früh feststellen, wer nicht Deutsch kann, um dem helfen zu können. Dann musst du schauen, dass die Rahmenbedingungen passen, um Deutsch beizubringen in den Kindergärten und du musst die Kontrollen auch so machen, dass dort, wo es nicht funktioniert, du einschreitest und nicht einfach sagst, ah, ist halt so, dass die Kinder dort nicht Deutsch lernen. Also das, sage ich mal, die 7 Punkte sehr knapp zusammengefasst und die Einzelmaßnahmen haben wir eh durchdiskutiert.
Verstehe, ja.
Wenn es ums Geld geht, und das ist ja auch ein spannendes Feld, wie viel kosten Kindergärten in Wien? Wir diskutieren jetzt einen Budgetvoranschlag für die nächsten Jahre und Budgetminus ist extrem hoch in der Stadt. Können wir vielleicht
haben wir gelesen in den Zeitungen nachher,
aber, Medien, ja. Aber das große Thema bei den Kindergärten, und das ist, finde ich, so symptomatisch, du hast 2 Kostenansatzstellen, 2400 und 2401, glaube ich. Das eine sind städtische Kindergärten, das andere sind Förderungen für private Kindergärten. Wenn du die durchdividierst durch die Plätze, dann kommst du irgendwie, muss man jetzt die aktuellen Zahlen anschauen, aber städtischer Platz kostet 18.000 Euro pro Jahr und Kind. Privater Kindergartenplatz bekommt 7.500 Euro Förderung pro Jahr und Kind. Also ein Gap von mehr als das Doppelte. Jetzt kann man sagen, gut, bei den Privaten zahlen ja die Eltern dann 250 Euro und bei den städtischen nur 80, glaube ich, so in der Größenordnung. Also sagen wir, sind dann 10.000 zu 19.000, also nicht mehr so drastisch. Dann gibt es noch Dinge, die erklärbar sind. Also es gibt mehr Kinder mit Behinderungen. In städtischen Kindergärten kostet mehr Geld, klarerweise, weil inklusive Plätze sind halt teurer, weil mehr Personalaufwand. Aber da ist immer noch ein riesiger Gap dazwischen, wo sich die Frage stellt, also um es sehr plastisch zu sagen, wenn du dich entscheidest bei deinem Kind, schicke ich es in einen städtischen oder einen privaten Kindergarten, dann wird deine Entscheidung nicht sein in den städtischen, weil dort ist die Qualität besser, sondern deine Entscheidung wird sein, vielleicht weil der Nähe ist oder ähnliches. Aber was ich damit sagen will ist, Private leisten mit weniger Geld oft bessere Arbeit als die Stadt in den Kindergärten.
Also du sagst, dass es nachweisbar ist, dass pro Kind städtische Kindergärten pro Kind mehr Budget zur Verfügung haben im Schnitt.
Es ist eine leichte Rechnung, weil du hast halt eine Ansatzstelle städtische Kindergärten, eine Ansatzstelle private und dann dividierst du durch die Plätze.
Mhm.
Ein Faktor, wo sich die Stadt immer rausredet, ist, naja, aber sie haben ja die Overhead-Kosten für die Kontrollen in den Kindergärten, in den privaten. Das sind dann irgendwie, ich glaube, 15 Personen oder so sind dann auch drinnen im städtischen Kindergarten. Das verfälscht ja dann diese Division.
Aber das kann man ja auch rausrechnen, oder? Die Rechnung ist ja nicht
so. Sie sagen, sie können es nicht rausrechnen. Ich habe dort schon, ich habe schon schriftliche Anfrage beantwortet bekommen. Ich verspreche Ihnen, bis Dezember so und so bekommen Sie das. Jetzt haben wir den Stadtrechnungshof eingeschaltet, dass der das prüft, weil die Stadt immer noch nichts geliefert hat. Der hat dann auch schon festgestellt, es ist nicht glaubhaft, dass die Stadt nicht sagen kann, wie viel ihr Kindergartenplatz pro Jahr und Kind kostet. Alles schriftlich. Die Realität ist, sie wollen es halt nicht zeigen, weil dann würdest du in Wahrheit sehen, dass es schwierig ist.
Okay.
Aber
das heißt, man könnte es besser wirtschaftlich führen, um vielleicht eine bessere Verteilung des Geldes auch hinzubekommen, damit Pädagogen, Pädagoginnen im Optimalfall, das ist, was ich eingangs gesagt habe, besser bezahlt werden.
Ich weiß gar nicht, ob die Bezahlung.
Vielleicht sogar steigender Qualität.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Bezahlung der Hauptfaktor ist. Also, ja, jeder wünscht sich mehr Geld und ich sehe auch, dass Pädagoginnen und Pädagogen großartige Arbeit leisten. Nur wenn ich dann die Einzelnen fragen würde, hättest du lieber, dass du eine Kollegin mehr hast am Standort oder zwei Kolleginnen mehr am Standort oder dass du 300 Euro mehr verdienst, bin ich mir relativ sicher, dass es Ersteres ist.
Dass sie sagen, ich möchte meinen Job besser machen können, ist mir wichtiger.
Verstehe. Auch um das zu sagen, Einstiegsgehalt bei der Stadt Wien für Elementarpädagogen ist, glaube ich, bei 3.500 Euro brutto mit 19 Jahren direkt nach der Schule. Also das ist halt immer die Frage, mit was vergleichst du es? Aber das ist nicht schlecht aus meiner Sicht. Jetzt kann man immer darüber reden, ob es mehr sein sollte und Lebenshaltungskosten und Wertschätzung und ähnliches. Nur ich glaube, wenn man Geld frei macht, brauchen wir das wirklich, um die Rahmenbedingungen in den Kindergärten zu verbessern. Auf der einen Seite für die dort arbeiten, dass du da nicht Burnout-Zustände hast, weil du den ganzen Tag nur schaust, dass nicht irgendwas passiert und eigentlich dir die Frage stellst, was bringt das jetzt eigentlich, dass ich da nur aufgepasst habe? Und auf der anderen Seite auch, um die Qualität zu heben für die Kinder. Also, wenn man das Geld freimacht, aus meiner Sicht Rahmenbedingungen investieren.
Okay, verstehe. Macht einmal an und für sich für mich Sinn und ich denke mir, die Rechnung sollte ja relativ leicht machbar sein, um das zu vergleichen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rechnung nicht in irgendeiner Form möglich ist. Müsste ich natürlich im Nachgang überprüfen, beziehungsweise es können auch die Hörer und Hörerinnen, die es interessiert, im Nachgang überprüfen. Aber du hast jetzt circa erklärt, dass der 7-Punkte-Plan beinhaltet und da sehe ich einige gute Punkte. Ja? Nicht nur, dass man vielleicht schaut, dass man die wirtschaftliche Effizienz erhöht in allen Unternehmen, die unsere Kinder erziehen, sondern auch, dass wir schauen, dass wir die Stärke der Pädagoginnen erhöhen. Beim 7-Punkte-Plan geht es um die Fähigkeit, Deutsch zu sprechen, aber die Kompetenzen kann man meines Erachtens auch erweitern, die du genannt hast. Also man könnte sie mit allen Basics erweitern. Ja. Wenn die Kinder in die Schule kommen oder auch wenn sie 8, 9, 10, 11 Jahre alt sind, sollte man eigentlich wissen, wie weit sind sie denn? Und dann zu überprüfen, passt das oder warum sind sie es nicht? Ich glaube, man kann viele Sachen kombinieren, die ich auch von Dolores und von Felix gehört habe. Das sind einige Sachen, die ihr mir genannt habt, die alle sich nicht widersprechen. Und was von den Lehrern und Lehrerinnen und Direktoren und den Leuten aus der Schule zu mir getragen wurde, ist, man müsste halt nur schauen aus der Politik, dass man das wirklich umsetzbar und nah an der Realität der Bildungsinstitute umsetzt und nicht nur so, dass wieder, da komme ich zu den Presseaussendungen, dass es sich gut anhört in den Presseaussendungen und in den Medien, aber vielleicht so viel Bürokratie dahinter ist, dass das eigentlich den Lehrern und Lehrerinnen gar nichts viel bringt oder den Kindergartenpädagoginnen. Das müsste man halt immer mitnehmen. Und weil es mir wichtig ist, was die Personen mir gesagt haben, gebe ich es dir weiter. Aber du sprichst mit ihnen ja auch persönlich. Wenn wir sagen, und du hast ja ein ambitioniertes Ziel, du hast auch gesagt, in 5 Jahren kann jedes Kind bis zum Schulantritt Deutsch. Fände ich auf jeden Fall cool. Wäre ich dafür, würde ich unterschreiben, egal was dazu führt, wenn man das umsetzen könnte. Was sind weitere Themen, die aus deiner Sicht, auch aus der Opposition in Wien, aber ihr habt ja auch sicher auf Bundesebene einiges, was vorangetrieben wird, was sind weitere Themen, die wichtig sind? Ich habe ein paar aufgeschrieben, wir können ein paar mitnehmen. Aber du kannst mir auch sagen, was dir mal auf die Schnelle einfällt, was noch wichtig wäre.
Vielleicht nur wichtig zu betonen, also dieses Versprechen hätte natürlich gegolten, wenn wir in Regierung wären und das umsetzen können. Jetzt aus der Opposition werde ich weiterhin lobbyieren, dass diese Dinge umgesetzt werden, aber kann sozusagen
aber nicht. Aber sobald du mal in die Situation kommst, frage ich dich nochmal, wie es ausschaut.
Ja? Und ich glaube, es muss möglich sein, weil wenn ich früh genug beginne und die richtigen Maßnahmen setze, dann kann jedes Kind nachher Deutsch zum Schulantritt, das hier geboren wird. Das muss gehen. Und deswegen auch sehr klare Ansage. Gut, andere Themen. Wenn wir uns überlegen, was sind so die Herausforderungen, die wir haben für unsere Stadt in der Zukunft, dann ist auf der einen Seite halt viele junge Menschen, die wenig Chancen haben. Das beginnt beim Deutsch, endet aber natürlich halt auch irgendwo bei nicht qualifiziert genug zu sein für Berufe. Mhm. Also wir haben in Wien die höchste Jugendarbeitslosigkeit vom ganzen deutschsprachigen Raum. Wir sind, wenn man sich das auf Eurostat anschaut, bei den 15- bis 24-Jährigen bei, schwankt immer so, aber rund irgendwas zwischen 16% und 18%. Berlin dann an Platz 2, fast bei der Hälfte. Also das ist wirklich heftig. Mhm. Und das hat auch viele Gründe, die damit zusammenhängen, was ich vorher gesagt habe, dass wir scheitern bei Integrationsmaßnahmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt auch bei Chancen, die man nachher hat. Um es vielleicht greifbar zu machen, wir waren in einer großen Ausbildungsstätte für Lehrlinge, die das privat machen für einen eigenen Betrieb. Und haben gesagt, sie lehnen die Hälfte der Bewerber ab, weil sie Formulare nicht ausfüllen können. Mhm. So, jetzt sind das 16-, 17-jährige Burschen, Mädels, die was wollen, die wollen sich dort bewerben, die wollen genommen werden. Und das Unternehmen sagt, jetzt bös gesagt, mit dem kann ich nichts anfangen, deswegen nehme ich den nicht. Das sind viele. Mhm. Wir haben in Wien, müsste jetzt an die Zahlen genau nachschauen, aber bei den 20- bis 24-jährigen jungen Männern haben wir ein Viertel in etwa, die nicht mehr als Pflichtschulabschluss haben.
Das ist auch immer erschreckend, weil genau diese Menschen haben ja dann auch nicht nur, dass sie die Lehre nicht bekommen, sondern du brauchst diese Basics auch im Leben.
Genau.
Du kannst da dann kein Einkommenssteuerformular ausfüllen oder irgendwas, wenn dir diese Basics fehlen. Ne?
Und ich meine, in Wahrheit geht es da halt schon um Sprache. Es geht um, ja, in Wahrheit Grundfertigkeiten, Rechnen und so. Also wirklich so das, was du brauchst, um irgendwie erfolgreich zu sein für dein eigenes Leben, dich selber erhalten zu können. Und dann hast du halt auch irgendwie das Feld, wenn du jetzt in dieser Lage bist, 16, 17, du willst eigentlich, aber dich nimmt keiner. Natürlich bist du frustriert. Da bist du dann halt irgendwie bei dem Themenfeld, weiß nicht, wenn irgendwo wenn man irgendwie drüber redet, Räumeplatz, wie schaut es dort aus? Da hängen viele junge Leute ab, die irgendwie nichts machen und irgendwie Blödsinn anstellen. Jetzt nett formuliert. Da sind wir uns alle einig, okay, das ist ein Problem. Nur das beginnt ja woanders. Das beginnt beim kleinen Kind, das vor dem Schulantritt nicht Deutsch kann oft, dann weniger Chancen hat, nicht genommen wird, frustriert ist mit dem Leben und eigentlich keine Perspektive für sich selber sieht. Gleichzeitig, wenn du dann einmal bei dem Punkt bist, weil über das früher haben wir schon geredet, was ist dann der Anreiz, da rauszukommen? Du hast in Wien in Wahrheit mit der Mindestsicherung ein System geschaffen, wo es sich nicht mehr wirklich auszahlt, dann arbeiten zu gehen in der Situation. Also wenn du jetzt das selber spitzt formulierst, wird sich dann überhaupt auszahlen, sich dann anzustrengen, um dann diesen Lehrplatz zu bekommen, um dann nachher de facto das Gleiche zu bekommen, wie wenn ich nicht arbeiten gehe, in der Mindestsicherung bin. Also in Wahrheit ein falsches Anreizsystem. Und ich möchte nur
betonen, ja,
ich bin es niemandem neidig, ja, dass er ein Einkommen hat. Nur die Frage ist immer, wer ist es denen gegenüber, die Berufe machen, die schlecht bezahlt sind? In der Billerkasse sitzen, einschlichten und ähnliches, dass dann der das nicht macht, mehr bekommt. Und vielleicht, um es auch greifbar zu machen, mein Vorgänger als Clubobmann, der Markus Völbitsch, ist jetzt Winzer in Krems, hat sich damit so seinen Lebenstraum erfüllt, macht das was ganz anderes. Und dann haben wir gesagt, schau, zu mir kommt der Erntehelfer und sagt, du, ich mach's dir geringfügig, ich mach's schwarz oder ich mach's für 3.000 Euro brutto. Mhm. Weil alles dazwischen wird mir nur von der Mindestsicherung abgezogen. So, jetzt will der arbeiten, körperlich wirklich anstrengend, Erntehelfer zu sein. Ich kriege es auch bei Markus mit, der sagt, puh, also das hat er sich anders vorgestellt. Aber für den zahlt es sich dann gar nicht aus. Und mehr ist die 3.000 Euro zahlen, ist halt dann auch schwierig, weil wie viel will dann der Konsument am Ende des Tages für den Wein zahlen?
Ja.
Also wir schaffen uns da einfach halt schon ein System, hier in Wien spezifisch, das dazu führt, dass Menschen, die es eh schon schwerer haben, dann keinen Anreiz haben, rauszukommen und dann aber wirklich festhängen in dieser, ja, wir sagen dann Hängematte bis zu einem gewissen Grad, ohne Anreiz, ohne Perspektive, und dann sagst du, okay, ich resigniere.
So aber um jetzt zum Punkt zu kommen, das ist jetzt ein bisschen, das ist gut, wir haben die Zeit im Podcast, um Dinge besser zu erklären, als jetzt in einem Social Media Reel. Aber du sagst, das Problem ist, dass wir zu viele Menschen in der Mindestsicherung haben.
Ja. Sehr kurz runtergebrochen. Es ist, also wenn du dir anschaust, du hast österreichweit sind ohne Wien 0,8% der Menschen in der Mindestsicherung, in Wien sind es 7% der Menschen in der Mindestsicherung. So, jetzt hast du einen Großstadteffekt, fair enough.
Ja.
Aber du hast halt auch den Faktor, dass du in Wien einfach viel mehr bekommst als in anderen Bundesländern, deswegen Menschen herkommen und dass du halt dann in Wahrheit auch herzeigst, so kann es halt auch gehen. So, jetzt stell dir vor, du wächst auf in einem Umfeld, wo das alle so handhaben, wo du dann eh irgendwie in der Schule kriegst du mit, ich komme nicht mit, die Lehrstelle lehnt dich ab, dann hängst du irgendwie rum, denkst dir, pff, was zahlt sich das eigentlich aus? Du hast halt dann in Wahrheit durch eine Maßnahme, die irgendwie nett wirkt, niemand darf zu wenig Geld haben, erhöhen wir die Mindestsicherung und schauen, dass jeder ein gutes Leben führen kann, hast du die Begleiterscheinung, dass du in Wahrheit viele Menschen hast, die in einer Perspektivlosigkeit hängen, aus der sie nie wieder rauskommen.
Mhm.
Also aus meiner Sicht ist vollkommen klar, du brauchst ein letztes soziales Netz, wo niemand auf der Straße landen muss, mhm. wo niemand Hunger leiden muss. Das können wir uns leisten.
Ein Auffangnetz, das dich wieder zurück auch überbringt, oder?
Aber dieses Zurück ist halt dann die Frage, weil wenn du, bleiben wir bei dem Beispiel von dem Erntehelfer vorher, was für ein Anreiz hat denn der da rauszukommen?
Mhm.
Kann der jetzt viele andere Sachen machen, außer körperliche Arbeit, die halt dann in dem Segment so bezahlt wird? Nicht wirklich, aber der will ja eigentlich sogar, nur es zahlt sich für ihn nicht aus. Jetzt kann er halt dann der Dumme sein, dass er sagt, wurscht, ich stehe früh auf, ich fahre da extra nach Krems aus Wien, ich hakel mich da ab und verdiene dann erst recht das Gleiche, fast das Gleiche, wenn ich in der Mindestsicherung bin und nur geringfügig irgendwie was Kleineres mache. Also das ist aus meiner Sicht ungerecht, jedem gegenüber, der arbeiten geht. Und ich meine, die Zahlen sprechen ja schon eine klare Sprache. Wenn du außerhalb von Wien 0,8% der Menschen Mindestsicherung hast, in Wien 7%. Also das
aber die Zahl, die ich mir angeschaut habe zum Thema Mindestsicherung, weil ich da auch Themen von dir gesehen habe, auch auf Social Media und in der Recherche, war einfach, dass die Quote der Mindestsicherung, also der Menschen, die Mindestsicherung beziehen, sich nicht wirklich verändert hat. Die fluktuiert, die ist einmal wieder gesunken, dann ist wieder gestiegen, aber die hat sich jetzt nicht exponentiell die letzten 20, 30 Jahre erhöht in Wien, sondern die ist eher
Wir waren irgendwo bei 40.000 beziehen, jetzt sind wir bei über 100.000.
Aber die Quote anhand der Menschen, die Quote ist ja quasi von den Menschen, wie viele halt in Wien leben und wie viele davon beziehen die Mindestsicherung.
Also wir sind schon gewachsen, aber so viel gewachsen sind wir nicht. Also wir haben durchaus einen deutlichen Anstieg der Menschen, die Mindestsicherung beziehen. Liefere ich dir gerne nach die Zahlen, dass du die Grafik hast.
Ja. Nee, ich tue es gerne dazu und dann schaue ich nochmal, welche Statistik ich da gesehen habe, die ich mir angeschaut habe. Aber die war, dass die Quote eigentlich gleich bleibt, obwohl die Zahl steigt, weil die Zahl der Menschen steigt, aber die Quote ist einmal eine Zeit lang gesunken, ist wieder gestiegen, aber ist eher fluktuierend der Mindestsicherung. Was steigt? Ist halt
die Frage, welche Betrachtungszeiten du dir anschaust. Wenn du beginnst mit dem Jahr 2000 oder sogar noch früher, dann siehst du, dass jetzt halt deutlich mehr steigt, als das Bevölkerungswachstum ist. Du siehst auch, dass in weit über die letzten Jahre hinweg Wien einfach ärmer geworden ist. Wir waren 1970, ist jetzt sehr lange her, aber da waren wir ein Drittel des BIPs von Österreich hier in Wien. Jetzt sind wir nur mehr bei einem Viertel. Das nimmt ab. Gleichzeitig nimmt das Durchschnittseinkommen der Wiener ab. Wir waren einmal im Spitzenfeld, jetzt sind wir an letzter Stelle. Wir verdienen im Schnitt ich glaube, 4.000 Euro weniger als der durchschnittliche Niederösterreicher. Das hat verschiedene Felder.
Ja, und die Mieten sind teurer und das Essen kostet auch ziemlich viel. Das ist eh das Ding. Ja. Aber was ich mir dann auch in der Recherche noch gesehen habe, die Zahlen müsste man natürlich überprüfen, weil ich habe jetzt mir leider nicht
aufgeschrieben. Dann liefere ich dir gerne nachher.
Und ich muss auch meine überprüfen, weil kann es sein, dass ich irgendwo falsch gesehen habe. Wie gesagt, Fehler sind ja erlaubt, zumindest hier im Podcast. Aber die Arbeitslosigkeit, die steigt, die ist seit 31 Monaten jeden Monat gestiegen in Österreich. Jetzt, wenn die Zahl stimmt, die habe ich jetzt ein paar Mal im Podcast erwähnt, ich hoffe, dass sie stimmt. Aber ich habe es auf jeden Fall, dass die Arbeitslosigkeit steigt, ist Fakt, das wissen wir. Gleichzeitig habe ich dann nachgeschaut, die Zahl der offenen Stellen sinkt. Und wir sehen ja auch, wie österreichische Unternehmen schließen. Wir kriegen selber, wenn du in der Privatwirtschaft arbeitest, kriegst du auch mit, wie einfach das Budget knapper wird, wie auch die Auftragslage für gewisse Agenturen und Zulieferanten einfach immer schlechter wird. Also die Situation ist gerade nicht gut. Und wir wissen auch, dass außenpolitisch jetzt da viele Faktoren sind, die auch jetzt, was den Export betrifft und den Import betrifft und die Wirtschaft betrifft, einfach das Thema für uns schwierig machen. Österreich ist klein. Wir sind da enorm, glaube ich, auf den Zusammenhalt in der EU angewiesen, dass wir gute Lösungen finden. Aber jetzt, wenn wir nur auf Österreich schauen oder auch auf Wien schauen, wie lösen wir das Problem, dass eigentlich wir immer weniger Jobs haben, während die Arbeitslosen steigen? Es ist ja nicht so, dass wir gleich viele Jobs haben und immer mehr Arbeitslose. Das würde sagen, okay, vielleicht ist der Arbeitsmarkt härter umkämpft, aber wir haben ja immer mehr Arbeitslose und immer weniger Jobs. Weiß ich jetzt nicht, ob es an der Technik liegt, ob es an AI liegt oder woran es auch immer liegt, aber das ist ja eine Situation, wir müssten einmal schauen, dass wir wieder mehr Stellen haben oder zumindest eine gleichbleibende Rate, damit wir die Arbeitslosigkeit dann auf das zweite Ding senken können. Und 80% der Menschen, die Arbeitslosenbeihilfe beziehen keine Mindestsicherung. Das ist immer noch, finde ich, zumindest ein guter Wert. Die heißt, die kommen irgendwann wieder zurück. Ne?
Voll. Ja. Also, ja, du hast recht, die letzten Jahre waren wirtschaftlich echt herausfordernd. Brauchen sich über die Krisen reden, die das ausgelöst haben und auch verschiedene andere Felder. Österreich ist ja ein Land, das sehr viel vom Export lebt. Mhm. Ich glaube, 6 oder 7 Euro von 10 werden im Ausland verdient, von dem, was wir erwirtschaften. Also das ist einfach sehr stark geprägt, wie es im Handel funktioniert. Sehr viel Zulieferer für Automobilindustrie in Deutschland. Wenn es dort in Straucheln kommt, trifft es uns viel härter. Also Steiermark und Oberösterreich extrem abhängig von der Autobranche in Deutschland in Wahrheit. Also es sind viele Faktoren, die da hineinspielen.
Mhm.
Ich bin grundsätzlich ein Optimist. Und man muss ehrlich sagen, auch seit ja unser ehemaliger Bundeskanzler Wolfgang Schüssel hat sein Buch geschrieben, Zuversicht anlässlich seines 80. Geburtstags. Er ist ja so alt wie die Republik und hat dann uns auch einmal bei einer Veranstaltung gesagt, so sinngemäß, vor 80 Jahren die Politiker haben ein Land vorgefunden, das war direkt nach dem Krieg zerbombt, wirtschaftlich voll am Ende. Es war die Frage, ob wir überhaupt Demokratie haben oder ob das hier Kommunismus wird, so wie es ja in Ostdeutschland passiert ist. Und die haben halt dann auch nicht gesagt, puh, alles ist schwierig, sondern gesagt, okay, wir packen jetzt einfach an. Und der Effekt davon war, dass man aus dieser Situation viel besser rausgekommen ist. Es waren großartige Jahre danach, die geschaffen worden sind durch harte Arbeit im politischen Sinn, aber halt auch von jedem Einzelnen, der angepackt hat.
Mhm.
Ich sehe auch jetzt gerade, und der Christian Stocker ist ja jemand, der, ich sage mal vielleicht, für die letzten Jahre davor ein untypischer Politiker ist. Das ist keiner, der jetzt das Rampenlicht sucht, sondern es ist ein Arbeiter, der einfach sagt, ich will diese Probleme anpacken. Sehr unaufgeregt, auch durch seine Art als Rechtsanwalt, muss man sagen, die er so drinnen hat, aber der packt wirklich an. Und dann sagt er halt, und diese 2-1-0-Formel ist ja eh auch draußen gewesen, ich will nächstes Jahr, und das ist ein Versprechen, 2% Inflation nur mehr. Jetzt kann man sagen, wo ist immer noch viel, aber wenn man sich anschaut, was die Tendenz ist, 2% Inflation, 1% Wirtschaftswachstum, raus aus der Rezession und Null-Toleranz gegen allen, die unser System ausnutzen. Gut, anderes Thema. Aber dieses 1% Wirtschaftswachstum ist da. Wir werden das nächstes Jahr schaffen. Auch die Prognosen, die jetzt die letzten Wochen rausgekommen sind, zeigen ganz klar, wir haben wieder Wirtschaftswachstum. Es geht wieder nach vorne.
Glaubst du, dass halt, dann dadurch mehr Jobs wieder da sind?
Ja, klar. Die Frage ist halt, bis zu einem gewissen Grad, in welchen Bereichen spürst du das sofort? Ja, ich merke das so im Dienstleistungssektor, die Unternehmen zuarbeiten, da ist es halt am schwierigsten. Ein Freund von mir ist im IT-Bereich. Da sagt man halt auch ganz offen, du, das Jahr war eine Katastrophe, weil alle Unternehmen sagen, geh mal lieber mal nicht aus, weil mal schauen, wie es dann ist.
Eindeutig, ja.
Also, das ist halt auch eine Stimmungslage,
ja.
Die sich wieder drehen muss. Und deswegen glaube ich, diese Zuversicht an die Zukunft auch wichtig. Ich glaube daran, dass es besser werden kann. Wir leben in einer Zeit, wo es uns bei allen Herausforderungen extrem gut geht. Also ich möchte mit kaum einem Land auf der Welt tauschen, wenn ich hier in Österreich lebe, weil es wirklich viele Chancen gibt in verschiedenste Richtungen. Bei allen Herausforderungen, die es gibt, oder auch wenn du angesprochen hast, Digitalisierung, AI und Ähnliches, wie sich das auf den Arbeitsmarkt auswirkt, das stellt uns vor Herausforderungen. Das kann natürlich auch schiefgehen, so wie jede Veränderung schiefgehen kann, aber es ist auch eine riesige Chance, gerade in einer Gesellschaft wie in Österreich, wo wir nicht unbedingt davon leben, dass jetzt alle am Fließband stehen und arbeiten, dass man in der Zukunft auch produktiver werden kann und mehr macht. Wenn man sich überlegt, vor 500 Jahren haben sich 95% der Landwirtschaft gearbeitet oder so, also in der Größenordnung, wie viel sind es jetzt? 1-2%. Heißt nicht, dass wir alle arbeitslos sind, sondern dass wir andere Sachen machen und sogar wohlhabender sind als davor, weil man mehr machen kann. Ich sage nicht, dass das fix ist, dass es so passiert, aber ich glaube, man darf auch nicht zu sein, diesen Pessimismus hineinverfallen, dass man sagt, es wird jetzt alles schlechter.
Ja.
Ja, wir haben Herausforderungen, wir haben jetzt über viele Probleme geredet, auch demografisch, wenn immer mehr Kinder keine Chancen haben, weil sie die Sprache nicht können, weil sie schlechte Ausbildung haben. Wenn du das nicht löst, haben wir ein riesiges Problem.
Mhm.
Ich glaube nur, dass wir die große Chance haben, wenn wir es lösen, und viele andere Probleme auch, dass wir echt eine gute Zukunft haben können. Und wir müssen halt auch dran glauben. Ich glaube dir komplett.
Ich finde das super, wie du das sagst. Ich schaue dich immer skeptisch an, wenn ich dir zuhöre, aber ich finde das wirklich sehr, sehr positiv, weil ich glaube, dass auch in der ganzen Recherche, die ich in den letzten Wochen und Monaten betrieben habe, ist meine Wahrnehmung, es geht uns nicht so schlecht, wie es wirkt. Es sind Dinge, wichtige Dinge, die auch du angesprochen hast, die auch andere Politiker hier angesprochen haben, die wir auf jeden Fall angehen müssen, wo wir Dinge verbessern müssen. Aber wir haben eine gute Ausgangslage. Wir hätten genug Leute, die wir halt in den Arbeitsmarkt integrieren müssten, um vielleicht das Pensionssystem auch noch zu erhalten, damit die Altersarmut sinkt, die nämlich wächst. Wir hätten Möglichkeiten, uns auch vom Standort her gut aufzubauen. Natürlich auf die Außenpolitik, glaube ich, haben wir ein bisschen weniger Einfluss auf das, was im Weltgeschehen jetzt gerade ist. Aber das war ein Vorschlag von Antonio von der SPÖ, zwei Folgen vor jetzt, also vor 2 Wochen muss die rausgekommen sein, in der er gesagt hat, wir müssten eigentlich schauen, dass wir uns im Bereich mit AI, erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, irgendwas in Elektronik und Digitalisierung auch besser aufstellen, weil wir als Österreich eigentlich sagen könnten, hey, wir sind klein, wir sollten flexibel sein, uns umstellen, um Jobs zu schaffen, uns einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, der uns vielleicht auch am Markt der Welt ein bisschen einen Vorteil bringt, egal wie die Zölle gerade ausschauen. Jetzt wieder plump, das habe ich jetzt gesagt. Das kommt nicht von ihm. Das hört sich doch eigentlich ein bisschen ähnlich an wie das, was du auch sagst. Das wäre eine gute Möglichkeit, in die wir in Zukunft arbeiten sollten.
Ich glaube, die Frage ist halt immer, was sind die Maßnahmen, die du daraus ableitest? Also ja, im Big Picture wirst du schneller mal Einigkeit finden. Die Frage ist immer, wie erreichst du dieses Ziel? Also wir haben extrem viele, man nennt es ja Hidden Champions, wo Österreich Weltmarktführer ist in verschiedenen Bereichen, wo du irgendwie nicht das Gefühl hast, dass es Österreich da als Großmeter macht, in der wirtschaftlichen Lage der ganzen Welt sozusagen. Die Frage ist, wie schaffen wir es, dass Unternehmen hier das machen wollen? Und da bist du schon auch bei einer Anreizpolitik. Also wenn du zu viele Vorschriften machst, dann werden Unternehmen halt sagen, ist woanders besser. Wenn du hier zu hohe Kosten hast wegen verschiedenen Punkten, dann werden die halt irgendwann sagen, ist irgendwie schwierig. Wir haben das in Deutschland erlebt, in den letzten Jahren, wo echt große deutsche Unternehmen viel abgesiedelt haben, weil sie sagen, wir können nicht so viel Minus machen, einfach nur, weil wir in Deutschland bleiben wollen. Und das ist, glaube ich, schon eine der großen Herausforderungen, die wir haben. Wie setze ich steuerliche Anreize? Wie setze ich Anreize, hier Arbeitsplätze zu schaffen, zu investieren in die Zukunft? Da geht es um Stabilität. Da geht es um Rahmenbedingungen, was weiß ich, auch Humanressourcen, wenn ich das jetzt so formulieren möchte. Also welches Personal kann ich hier auch haben? Wie sind die ausgebildet, dass ich arbeiten kann? Und. Also da haben wir viele Hausaufgaben zu machen. Aber vor allem, dass es halt rentabel ist. Und Österreich erneuerbare Energien. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja immer den Eindruck, Österreich müsste da mehr machen, aber schau dir an, wie viel Prozent unsere Energie Wasserkraft ist. Wir sind im erneuerbaren Vergleich in Europa echt im Spitzenfeld, weil wir so viel Wasserkraft haben. Wir können froh sein, dass wir diese Flüsse haben, aber wir sind da schon sehr stark unterwegs. Aber wir nutzen das auch,
ja. Nein, ich denke mir nur, dass wir uns den Wettbewerbsvorteil noch stärken, die Infrastruktur stärken, die Bedingungen stärken. Was steuerlich betrifft, ich meine, es ist für mich, der selber im Bereich Medien und Wirtschaft studiert hat, aber halt, ich glaube, meine Ader ist sehr sozial, ist immer so ein bisschen ein Hin und Her zwischen, was ist denn da der richtige Wert, und es gibt den wahrscheinlich auch nicht den einzig richtigen Wert. Ich glaube, da solltet ihr großen Parteien, die auch hier im Podcast waren, wahrscheinlich einen guten Kompromiss finden, wie man einen Wert findet, der trotzdem unser Sozialsystem stärkt, weil wir leben ja gerne in Österreich, weil es auch im Vergleichsweise zu anderen Ländern ein Sozialstaat ist, aber gleichzeitig uns wirtschaftlich die Möglichkeiten gibt, Unternehmen auch wirklich hier erfolgreich zu wirtschaften. Denke ich mir, das müsste ein bisschen abgedeckt sein. Ich würde auch mehr in die Tiefe mit dir gehen, wenn ich nicht wüsste, wann dein nächster Termin ist. Und dann
halt ja, wurscht, wir nehmen uns so aber ab, ich glaube, das Thema ist ja in Wahrheit schon, so von manchen Seiten hat man immer das Gefühl, es ist ein Gegeneinander, Arbeiter gegen Unternehmer. Nur die Realität ist, wenn ein Unternehmer Geld hat, investiert er ja, damit sein Unternehmen besser wird, damit er auch mehr davon hat, aber natürlich auch damit das Ding wächst. Und ich hatte dann manchmal auch den Eindruck, so von anderen Seiten, naja, dem muss man es wegnehmen, weil der ist so reich. Nur wenn man es dem wegnimmt, dann investiert er nichts in so ein Unternehmen, dann wird er vielleicht halt hier auch weggehen und dann verlieren alle, die dort arbeiten, ihren Job. Also deswegen ist ja auch in Wahrheit dieses gelebte Kollektivverträge verhandeln in Österreich so wichtig, weil nicht die Politik hergeht und sagt, das verdienst du jetzt nächstes Jahr und das musst du denen zahlen, sondern dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich das gemeinsam ausmachen. Was ist überhaupt möglich? In schwierigen Zeiten kann man nicht sagen, ihr müsst uns jetzt mehr zahlen, weil der Effekt davon ist halt, wenn das zu viel ist, dass die einfach zusperren müssen. Und dann hilft es dir nichts, dass du theoretisch viel mehr Gehalt hättest, wenn du dann gar keins mehr hast.
Aber das meine ich.
Also dieses Miteinander, das in Österreich eigentlich schon gelebt wird, und diese Institutionen, die jetzt gerade auch öffentlich sehr in Beschuss geraten, aus verschiedenen Gründen, aber Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Gewerkschaft und so, die eine extrem wichtige Aufgabe haben, das auszumachen und für diesen sozialen Frieden in unserem Land zuständig sind. Weil ich sage dir ganz offen, egal wie diese Bundesregierung ausschaut, wenn die nachher festlegt, was die Gehälter im nächsten Jahr sind, viel Spaß, werden beide Seiten sagen, na Wahnsinn, die einen sagen, das ist zu viel, wie soll ich mein Unternehmen weitermachen? Die andere Seite, Angestellte, wird sagen, na, das ist viel zu wenig, die Politik hat keine Ahnung. Am Ende des Tages wird dieser Kompromissfindungsprozess, den wir in Österreich sehr gut leben und auch dazu führt, dass wir viel weniger Streiks haben oder so als in Frankreich zum Beispiel, wo es wirklich eine Katastrophe ist, dass man in Wahrheit hier diese Institution auch braucht.
Ja.
Bei allen Herausforderungen, die wir haben und bei allen Hausaufgaben, die wir auch haben, in den Institutionen, die zu verbessern, eh so wie überall, glaube ich, müssen wir in Österreich auch aufpassen, dass die Dinge, die bei uns gut funktionieren, wir uns nicht kaputt machen durch irgendwie Neiddebatten oder durch
auch zu extreme und plakative Handlungen. Also ich habe mich mit den Institutionen noch nicht auseinandergesetzt. Ich nehme aber an, dass es hier so ist wie auch bei Bildungsinstitutionen oder allen Institutionen, dass es okay ist zu sagen, wie arbeitet die Institution effizient, dass man das vielleicht ein bisschen überprüfen muss, weil auch die Menschen, die verantwortlich sind, die vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, sind vielleicht in einem Tunnelblick und haben nicht am Radar, wie man eigentlich effizienter oder leaner das Ganze managen könnte. Gleichzeitig eben sagst du ja auch, wir müssen schauen, dass wir eine soziale Ader leben, die dazu führt, dass wenn ich Probleme habe, ich aufgefangen werde, um wieder am Arbeitsmarkt landen zu können und nicht, dass ich dann im Endeffekt auf der Straße lande und keinen Weg mehr zurück habe. Ne? Und da ist, glaube ich, wichtig, dass wir unsere Stärken, indem dass wir sagen, wir haben eine Umverteilung, die stattfindet, die aber auch zielgerichtet ist und effizient ist, weiter beobachten. Und ich finde es auch gut, wenn ihr darüber diskutiert, weil man sollte, glaube ich, immer darüber da schauen, dass man die Kompromissfindung eben stärkt, wie du es auch sagst, um zu schauen, dass es weiterhin möglich ist, dass wir weiterhin einander auffangen und mit gemeinschaftlich ein bisschen am selben Strang ziehen, dann geht es der Gesellschaft besser. Voll. Aber auch schauen, dass man unternehmerisch tätig sein kann, weil das hat ja beides. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist, wie können wir beides sicherstellen in einem ausreichenden Zustand, oder? Das hätte ich jetzt so wahrgenommen, wie du sagst. Ich finde das super, wie du das erklärst. Ich finde das super, wie mit den meisten Politikern und Politikerinnen, die ich da habe, die das dann erklären. Hast du das Gefühl, dass dein Alter, das wollte ich nämlich eingangs fragen, aber wir haben uns dann ganz anders bewegt.
Sind wir jetzt beim Intro?
Jetzt sind wir beim Intro, jetzt fangen wir mal an mit dem Vorbereiteten. Nein, wir haben vieles von dem, was ich vorbereitet hatte, schon besprochen. Aber hast du das Gefühl, dass dein Alter einen Einfluss auf deine politische Tätigkeit hat? Egal, ob positiv oder negativ.
Ich meine, ich war immer bei allem, was ich gemacht habe, so ein bisschen der Jüngste. Also insofern ist da ein bisschen ein Gewohnheitsfaktor vielleicht jetzt schon drinnen. Ja, du wirst als junger Mensch anders wahrgenommen. Ich bin mit 20 ein Gemeinderat geworden. Das war sehr jung. Damals mit einem grünen Kollegen, also er ist 1,5 Monate jünger gewesen als ich, aber ich würde sagen, ex-equo die Jüngsten sozusagen, die ersten 2000er in gesetzgebenden Körperschaften. Ich bin, ja, also oft damit konfrontiert gewesen, dass dann Leute sagen, ist der alt genug? Und du musst sicher härter arbeiten, um dir dann entsprechend zu verdienen, dass die Leute sagen, okay, der kann doch irgendwie was und ist nicht nur jung. Ich glaube nur, man darf darüber halt nicht jammern. Es ist auf der einen Seite eine Chance, unterschätzt zu werden, und die muss man halt dann auch nutzen. Aber natürlich auch eine Herausforderung, wenn du unterschätzt wirst am Anfang. Ich glaube nur, so wie jeder halt seine Herausforderungen hat, mitbringt als Junger oder mit anderen Merkmalen, die irgendwie dazu führen, dass man nicht so geschätzt wird, wie man das gerne hätte. Ja, man bringt halt nichts. Also ich hätte sagen können, na Wahnsinn, warum nehmen die mich nicht ernst? Ich habe mir gedacht, naja, dann muss ich halt doppelt so viel arbeiten, dass sie sehen, dass ich das kann. Ich bin 5 Jahre später zum Clubobmann gewählt worden. Also insofern
hat es funktioniert, ne?
Hoffentlich werde ich jetzt auch in dem, was ich tue, ernst genommen. Alter ist halt dann auch nur eine Zahl. Meine Stellvertreterin im Club, die Ingrid Korosek, ist 85. Das ist schon heftig. Die Ingrid Korosek hat so viel politische Erfahrung, verschiedenste Dinge schon gemacht, war Generalsekretärin unserer Partei, war Volksanwältin, also nochmal ein anderes Setting, wo man Bürgeranliegen versucht.
Wo du sicher auch vieles lernen kannst, oder? Und dir abgucken kannst.
Genau. Was man aber schon auch ehrlich sagen muss, die Ingrid Korosek ist eine der aktivsten, die wir haben. Wahnsinn. Aber auch sportlich. Ich treffe sie im Fitnesscenter, ist die immer die Erste, die da ist. Ich gehe gerade zu selten, da schimpft sie mit mir. Aber so im Wesentlichen muss man sagen, egal ob du jung oder alt bist, man muss einfach immer das Beste geben. Und ich glaube, das ist schon auch unsere Aufgabe, auch als Politik das vorzuleben, dass wir für alle Generationen da sind. Und dass es halt auch wurscht ist, wie alt man ist, man sich einsetzen kann. Der Christian Stocker, der jetzt gerade eine Pensionsreform auch auf den Weg gebracht hat, die nicht unbedingt nur dazu führt, dass Menschen ihn gern haben, hat damit für die Jugend was gemacht, obwohl er jetzt nicht mein Jahrgang ist sozusagen, setzt er sein politisches Kapital ein, um jungen Menschen eine Zukunft zu geben. Also ich mache jetzt auch nicht nur Politik für junge Menschen. Insofern, wir müssen wirklich schauen, dass wir alle Ebenen hineinbringen und ja, insofern ist es eine Herausforderung, aber vor allem auch eine Chance, jung zu sein im Politischen.
Kann ich mir vorstellen, zwiegespalten. Ich glaube, das Gute ist, ich kann mir vorstellen, ich bin jetzt, habe ich dir vorher schon gesagt, circa ein Jahrzehnt älter als du, aber ich glaube, du fängst an zu reden und man merkt die Kompetenz an. Und das ist, habe ich auch gemerkt, als ich selber in meinem Job, auch wenn ich mit Leuten zu tun habe, wenn wir Bewerbungsgespräche haben, dann gibt es Menschen, die sind Anfang 20 und die sind halt noch ein bisschen jünger, ein bisschen unsicherer, noch nicht ganz so sattelfest. Und dann gibt es Menschen im selben Alter, die sind einfach sehr sehr, sehr kompetent und sehr, sehr klar und sehr, sehr mit beiden Beinen im Leben. Und ich glaube, das kann man jetzt wirklich an der Zahl nicht festmachen. Warum ich aber gefragt habe, ist, weil bei Menschen in deinem Alter oder Politikern in deinem Alter habe ich das Gefühl, du sprichst vorher so, ja, der Felix war ja da und ihr habt, man sieht manchmal auf Social Media, dass ihr gemeinsam irgendwo wart, weil halt irgendwas Politisches gerade ist, irgendwo in Europa und ihr seid so und ihr postet was gemeinsam und es gibt mir dann wieder so ein Gefühl, wo, hey cool, die reden miteinander, ist ja okay, dass sie unterschiedliche Einstellungen haben, ist ja auch gut, ich meine, wäre eigentlich ein Problem, wenn wir jetzt nur eine Partei mit einer Einstellung hätten, das wäre glaube ich nicht so förderlich für die Demokratie. Ob die können miteinander reden, die können übereinander reden, ohne ausfällig zu werden, so wie du jetzt auch das mir gezeigt hast heute. Und das sind bei den Älteren, habe ich das Gefühl, die sind schon so lange drinnen, dass die nur noch in ihrem Tunnel sind. Aber das kann auch eine persönliche Wahrnehmung sein. Ja. Das ist jetzt nicht zahlenbasiert, das ist meine Wahrnehmung. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht hilft das, dass die Jungen eher auch im Parlament oder wo auch ihr immer miteinander zu tun habt, vielleicht eher mal bei der Kaffeepause miteinander quatschen und sagen so, hey, wie tut man da, was ist denn da das Gescheiteste? Ja. Und dass es mit dem Alter vielleicht ein bisschen abnimmt. Oder irre ich mich da? Wie ist da deine Wahrnehmung?
Also ich würde das gar nicht altersspezifisch sehen und man muss auch ehrlich sagen, dieser Eindruck, dass Politiker sich nicht gut verstehen, den würde ich so gar nicht teilen. Also ja, ich glaube, es gibt schon eine Partei im Bund, die gerade sehr auf Abstand geht zu allen anderen und sehr auf Abgrenzung und nicht miteinander arbeiten will und gegen Sachen stimmt, die, also vielleicht nur das so zu sagen, die FPÖ hat im Parlament gegen den Stopp des Familiennachzugs gestimmt, würde man jetzt nicht annehmen, oder? Also vom Inhaltlichen her, sondern eine Justamentshaltung, ich bin gegen alles, was die machen, die böse Einheitspartei, alle anderen. Es ist auf Bundesebene leider wirklich ein Thema, was, finde ich, auch schwierig ist, weil wir müssen auf allen Ebenen zusammenkommen und es gibt auch Freundschaften zwischen grünen und blauen Abgeordneten, würde man auch nicht annehmen. Also wir können auch gut miteinander und selbst bei allen inhaltlichen Auseinandersetzungen muss man auch eine menschliche Ebene haben. Sonst würdest du das auch nicht durchstehen. Also wenn du jetzt nur Hass zerfressen auf alle anderen zugehst, also gibt sicher Konkurrenzverhältnisse auch in den Jobs, die jetzt alle haben, die uns zuhören, wo man sagt, na buh, ja, sicher, ich will da jetzt besser sein als der andere. Ja. Mein Chef soll merken, und mein Chef ist ja in Wahrheit die Bevölkerung, soll merken, dass ich besser bin als der andere sozusagen. Aber da ist halt der Wettbewerb dann auch hoffentlich belebend und nicht nur so ein Gegeneinander.
Also du siehst vielleicht insgesamt auch ein bisschen schon mehr konstruktive Zusammenarbeit, ja, als ich es jetzt vielleicht beschrieben habe.
Total. Oder? Und cool. Ich muss auch sagen, wenn wir Reden halten, ich habe vielleicht Zwischenrufe, auch so ein Thema. Da hat man manchmal den Eindruck, na, die benehmen sich da alle furchtbar, wenn die da im Parlament oder im Landtag sitzen. Die schreien ja da rein, wenn die reden. Ich finde es sogar gut, wenn jemand reinruft. Das klingt jetzt komisch, aber wir haben Sitzung, du beginnst um 8 Uhr, 8.30 Uhr mit deiner Clubsitzung, hast du um 9 Uhr Sitzungsbeginn und das dauert einmal bis um 22 Uhr, manchmal bis um 3 Uhr in der Früh, könnte sogar länger dauern. Das kannst du dir vorstellen, wenn du durchgehend sitzt, ohne Mittagspause oder ähnliches. Und ich kann gehen die Leute Mittagessen, ist dann das, wo die Leute dann sagen, ah, da sitzt ja keiner. Naja, weil wenn du telefonieren musst, deine Rede durchgehst, wenn du Mittagessen, einen Kaffee oder was auch immer brauchst oder eine Besprechung hast mit jemandem, dann bist du halt draußen, weil die Sitzung wird nicht unterbrochen, aber gut, anderes Thema. Das heißt, kannst du dir vorstellen, so eine lange Sitzung ist halt dann irgendwann auch Fahrt, da zu sitzen. Und wenn dann Zwischenrufe kommen, dann merkt auf einmal die Partei dort, der sagt gerade irgendwas, was uns nicht taugt. Dann hören sie dir zu und sind vielleicht auch aktiver. Ja. Deine eigene Fraktion weiß, jetzt müssen wir den Harald vorne unterstützen, klatschen lauter, hören auch mehr zu. Also der Zwischenruf aus meiner Sicht belebt halt total dieses Setting.
Und das ist wichtig, es soll eine lebendige wichtig. Diskussion
ich
find, sein.
Ich finde das sehr wichtig und du kannst dann auch mehr interagieren. Also insofern, ich finde es super, wenn die SPÖ ruft oft zwischen bei mir, weil das, was ich sage, sie halt aufregt. Hört sich ja auch so. Ja. Und ich finde es gut, weil es das belebt. Und wenn dann jemand rausgeht und mich kontert, wir mögen inhaltlich eine ganz andere Auffassung haben, wenn das eine gute Rede ist, dann finde ich das auch gut. Und dann tauschen wir uns auch nachher darüber aus, dass ich das eigentlich schon auch gut gefunden, wie es rhetorisch aufgebaut hat und so.
Finde ich toll.
Also das glaube ich, ist wichtig. Vielleicht nur ein Punkt, weil du vorher gesagt hast, junge Menschen und manche sind halt weiter und manche noch weniger weit. Ich glaube, es hängt immer davon ab, was man sich selber zutraut und in welche Settings man sich begibt. So, dass ich jetzt hier sitze und reden kann oder mich vor Leuten hinstellen kann, mir das zutraue, liegt halt daran, dass ich irgendwann, ich war schüchtern bei Referaten, wenn man meine Lehrer von der ersten Klasse Gymnasium fragt, ich war jetzt nicht der unbedingt gerne Referate gehalten hätte, aber ich habe mich halt dazu gezwungen, in dieses Setting zu gehen und mittlerweile stört es mich überhaupt nicht mehr. ich glaube, das ist schon irgendwie so dieses Entscheidende, dass man sich entscheidet, ich traue mir das zu und ich mache das jetzt einfach, egal in welchem Bereich, ob es Politik ist oder ein Unternehmen groß zu ziehen oder im Job sich mehr zuzutrauen oder im Studium oder in der Wurst.
Mhm.
Also die Botschaft ist in Wahrheit, junge Menschen müssen sich einfach zutrauen und machen. Nicht Nein sagen, sondern einfach durchziehen. Das heißt harte Arbeit, das kommt nicht von selber, aber einfach zutrauen und machen und es wird gut gehen.
Ich finde das schön, dass wir meine Wintergesprächsreihe hier auch sehr positiv und mutmachend und motivierend abschließen. Ja. Ich muss nämlich auf die Uhr schauen, weil ich habe es deiner Assistentin versprochen, dass ich auf die Uhr schauen werde. Und auch wenn du mir eh die Vibes gibst, dass du noch länger mit mir quatschen würdest. Und das kann man ja sicher in Zukunft wiederholen. Aber abschließend auch zu dem Gespräch. Du hast einige tolle Sachen erwähnt, einige Sachen, die auch sehr konstruktiv sind. Das fand ich wirklich cool. Und ich glaube, wie ich zu Eingang schon gesagt habe, das fehlt ein bisschen meiner Meinung nach in der kurzfristigen Kommunikation, die halt Social Media und Presseaussendungen mit sich bringen, aber ich merke, da ist viel mehr dahinter und das macht mir dann auch Spaß, darüber nachzudenken, auch wenn wir sicher alle nicht die Weisheit jetzt irgendwie mit den Löffel gefressen haben, aber weißt du, was ich meine? Abschließend, wenn wir jetzt auch wirklich, wir haben jetzt Ende des Jahres, wir haben jetzt die weihnachtliche Zeit, eine besinnliche Zeit, wir haben dann Silvester und dann startet schon 2026. Du hast vorher schon gesagt, man hat es ja auch angemerkt, dass du eigentlich sehr optimistisch bist als Mensch. Was mir auch wichtig ist, wenn jemand in der Politik ist, dass es ja das optimistische Level sagt. Was ist abschließend das, was dich optimistisch stimmt, womit wir ins nächste Jahr gehen können?
Ich glaube, dass es über Parteigrenzen und Menschen hinweg ein gewisses Problembewusstsein gibt, was die Herausforderungen sind. Und wenn wir es jetzt schaffen, aus diesem gemeinsamen Problembewusstsein für die richtigen Herausforderungen auch gemeinsame Lösungen zu machen, dann werden wir das gemeinsam anpacken können. Das ist kein Automatismus, nur zu wissen, was das Problem ist, löst es nicht. Das kennt jeder aus dem Privaten. Wenn ich weiß, ich muss mein Bett überziehen, dann muss ich es halt auch machen.
Mhm.
Aber ich glaube daran, dass wir das hinbekommen werden. Und wir merken es in allen Zahlen. Vorher gesagt, Inflation geht runter, Wirtschaftswachstum kommt wieder. Viele Herausforderungen, die wir haben in verschiedensten Bereichen, sind gerade dabei, besser zu werden. Wir müssen halt auch diesen Optimismus zulassen. Jeder Einzelne für sich. Wenn wir alle nur, und das ist vorher gesagt, ein Politiker, der da sitzt und optimistisch ist, ist wichtig, ja, weil, also ich glaube, jemand, der sagt, das wird eh alles schlimm, man kann eh nichts machen, also den brauche ich nicht in der Politik, muss ich ehrlich sagen, weil der macht dann halt auch nichts. Aber ich glaube, wir müssen es halt auch jeder Einzelne für sich zulassen, die positiven Aspekte zu sehen. Gibt es ja eh, weißt du, Aristoteles oder Plato oder irgendwer, der mal gesagt, na, die Jugend ist dumm, die kann nichts und das wird alles furchtbar, und das war jetzt vor was, 4000 Jahren.
Mhm.
Also wenn jede Generation danach immer dumm war und dann würden wir jetzt in einer ganz anderen Welt leben. Ich glaube, man sieht halt immer in der Momentaufnahme immer die Herausforderungen, die Probleme. Ist auch gut, dass man sie sieht, aber man muss sie halt auch lösen und es ist lösbar. Und das werden wir nächstes Jahr wieder Schritt für Schritt Probleme lösen und zu einer besseren Stadt machen. Wir leben in einer viel besseren Stadt, als das vor 100 Jahren der Fall war.
Mhm.
Und wir werden auch in den nächsten 100 Jahren in einer besseren Stadt leben. Wir müssen halt dran arbeiten, dass es so ist.
Klingt gut. Danke, dass du da warst, Harald.
Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.